Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Aber dennoch, von Anfang bis Ende, sorry, nicht von Anfang bis Ende, ab der 8. Minute waren wir immer gut. Wenn wir den Ball verloren haben, wir waren sehr aggressiv, wir haben versucht, den Ball so weit wie möglich fernzuhalten von unserem Tor. Das ist uns gut gelungen, das war halt auch in der ersten Halbzeit schon gut. Aber das eine funktioniert nicht ohne das andere. Deshalb, es war wichtig, dass wir sie sowohl vorne anlaufen und weit weghalten vom Tor, als auch sofort die Reaktion zu zeigen, wenn wir den Ball verlieren, dass wir sofort da sind und sofort den Ball zurückerobern. Und das war einer der Schlüssel dafür, dass wir heute das Spiel gewinnen konnten.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Und da ist Edin Terzic von Borussia Dortmund. Genau, 82 Minuten war es ganz gut, was sein BVB gegen den VfL Wolfsburg gemacht hat an diesem 14. Bundesligaspieltag. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 295. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich bin der Edgenetzer auf Twitter und wie immer oder fast immer, muss man ja inzwischen sagen, Moderator dieser kleinen Familiensendung rund um die Bundesliga. Und auch heute begrüße ich zwei Gäste bei mir in der Leitung. Ich freue mich sehr, dass sie mit dabei ist. Alexandra Odenthal vom Eintracht Frankfurt Podcast, die @odoratio auf Twitter. Servus Alex.
Ein gut gelauntes Hallo aus Frankfurt.
Ja, das haben wir schon festgestellt. Endlich hat die Eintracht mal gewonnen, wenn du hier im Rasenfunk bist. Sehr gut.
Boop, boop.
Ja, stark. Wer hätte gedacht, dass das noch klappen kann? Darüber werden wir sprechen, wie auch über alle anderen Partien dieses 14. Spieltags. Und wir werden einen Schwerpunkt legen auf Borussia Dortmund. Der BVB war schon länger nicht mehr Schwerpunkt hier. Und nicht zuletzt für diesen Schwerpunkt freue ich mich, dass David Theiss mit in der Leitung ist. Er schreibt auf 90plus.de. Er ist auf Twitter der @David_Theiss. Servus David.
Hallo, Grüße aus Köln.
Schön, dass du mit dabei bist und dass du uns dann später in die tiefen Gründe von Borussia Dortmund einführen darfst.
Liebend gern.
Bevor wir das tun, müssen wir aber noch ein paar andere Partien besprechen und ich muss mich natürlich bedanken bei Leo Mundial, bei Stefan aus Neuss, bei Konrad Bertram, bei Helge, bei Mark Down Under, bei Chuck Nies, bei Steffen aus Holland, bei Alexander Schäfer, bei Mareike und bei Corny. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Der Rasenfunk ist Hörerinnen und Hörer finanziert. Er bleibt Werbesponsoren und Paywall frei. Und wir freuen uns über jeden, der uns unterstützt, schon mit kleinen Beträgen. Wenn jeder von euch da draußen einen Euro im Monat uns überweisen würde oder über Patreon zukommen lässt, dann könnten wir unseren Gästen ein viel, viel gerechteres Honorar noch zahlen als jetzt schon. Wir hoffen, dass wir da irgendwann mal hinkommen. Also seid euch dessen bewusst, den Rasenfunk kann man unterstützen und wenn ihr es tut, dann kommt es nicht nur Frank und mir zugute, sondern auch allen anderen, die am Rasenfunk beteiligt sind und die ihn zu dem machen, was er ist. Auf rasenfunk.de/supportersclub bekommt ihr alle Informationen dazu und auf kiosk.rasenfunk.de bekommt ihr Rasenfunk-Merch, unter anderem unsere Tasse. In den Farben getrennt, in der Sache vereint, verkauft sich da sehr gut. Freuen wir uns sehr drüber. Guckt sie euch an, vielleicht gefällt sie euch ja auch. Und wenn ihr uns über Spotify hört, wir haben noch keine Entscheidung getroffen, wer den letzten Kurzpass gehört hat. Wir müssen die Umfrage noch auswerten. Da haben über 2000 Leute teilgenommen. Das wird ein bisschen intensiver, da allein die Antworten alle zu lesen, die ihr uns in die Freitextfelder geschrieben habt. Aber grundsätzlich freuen wir uns, wenn ihr uns woanders hört als auf Spotify. Und wer sich jetzt denkt, hey, Moment, was? Der kann mal den letzten Kurzpass mit dem Titel Rasenfunk 2021 hören. Da erklären Frank und ich das sehr genau, was unser Problem mit Spotify ist und was wir uns von euch wünschen würden als Form der Unterstützung. Als Form der Unterstützung gehen wir jetzt auch in den Bundesligaspieltag hinein, in diesen 14. Bundesligaspieltag. Wir rollen die Tabelle einmal von hinten nach vorne auf und dementsprechend hat die zweifelhafte Ehre der FC Schalke 04, dass wir mal wieder mit seinem Spiel beginnen, bei Hertha BSC. Es war das Debüt von Christian Groß. Und in der Anfangsphase konnte Schalke mit Hertha mithalten, aber dann ging es doch irgendwie wieder dahin. Guendouzi trifft in der 36. Minute und in der zweiten Halbzeit geht dann fast gar nichts mehr für die Gelsenkirchener. Córdoba in der 52. und Piontek in der 80. machen das 3:0 perfekt. Das waren die Gegentreffer Nummer 38 und 39 für die Schalker. Hertha ist zu schwach im Ausspielen von Kontern, sonst hätte es sogar noch höher werden können. Und die Frage stellt sich, Alex, was nehmen wir denn jetzt dann aus diesem Debüt von Christian Groß mit?
Dass eigentlich sich nichts geändert hat und alles genauso weiterläuft, wie es vorher war.
Also oh Gott, wirklich?
Ja, also ich war.
Ich sehe Schalker gerade verzweifeln beim Joggen, beim Autofahren, beim Einkaufen.
Ich bin ein bisschen verwundert, dass es tatsächlich der Kommentator auch geschafft hat, dem Schalker Spiel so viel Gutes abzugewinnen und auch in den ersten 20, 30 Minuten immer wieder betont hat, was er für große Veränderungen sieht und dass das Schalker Spiel so toll aufgebaut ist. Aber mir war da viel zu wenig Zugriff im Mittelfeld, zu wenig Bewegung. Ich vermisse da irgendwie so ein bisschen den Kampf. Ja. Und deswegen nehme ich aus dem Spiel nicht so recht den Neuanfang mit. Mhm.
David, deckt sich das mit deinen Beobachtungen?
Ich finde die Beobachtungen auf jeden Fall interessant, denn auch mir ist aufgefallen, dass der Kommentar sehr bemüht war, das neue Schalker Spiel, ich zeige hier gerade Anführungszeichen mit den Fingern, auf solche Werte wie Disziplin und Ordnung hin zu sehen, sage ich mal. Die waren auch ein Stück weit da. Ich glaube, Schalke ist einigermaßen diszipliniert und auch strukturiert angelaufen. Entsprechend hatte man in der ersten Phase des Spiels nicht so den Eindruck, dass da ein komplett verängstigter Tabellenletzter spielt. Aber, und das kommt dann wieder zum Kommentar zurück gerade, die letzte Aggressivität, die letzte Entschlossenheit war nicht da. Ich kann nicht beurteilen, ob das nun Vorgabe war, den Gegner nur bis zu einem gewissen Grad anzulaufen und nicht weiter. Oder ob das jetzt eine Hemmung gewesen ist. Fakt ist aber, wie du auch schon gesagt hast, Max, dass dann irgendwann aus so einer mehr oder minder ungeplanten Situation raus das Tor fällt und Schalke spätestens dann irgendwann, mindestens mal ab der zweiten Halbzeit, auch mental, würde ich sagen, ein Stück weit in sich zusammengefallen ist. Entsprechend.
Ja, aber der Hauptstadtclub ist ja jetzt auch nicht der überragende Gegner gewesen. Also
gar
ich glaube
nicht.
Schon, dass auch in Berlin an so einem Tag schlagbar gewesen wäre. Mit ein bisschen mehr, vielleicht auch dem, was man braucht, wenn man im Tabellenkeller steht. Nämlich Kampf, Aggressivität, mehr in die Zweikämpfe auch gehen und sie vor allen Dingen auch gewinnen.
Definitiv.
Das wären einfach Tugenden gewesen, die geholfen hätten. Das Leben einer Hertha schwer zu machen.
Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass Schalke vielleicht sogar Hertha, von denen man ja weiß, dass sie das Spiel nicht wahnsinnig gut machen können, ein bisschen vielleicht überlassen wollte und eventuell darauf gehofft hat, bei Kontern eine Ecke besser dazustehen, da mehr rausspielen zu können. Hertha hat ja auch Probleme im eigenen Spiel. Kunja ist zurzeit ein bisschen in der Diskussion, der mit Abstand der kreativste Spieler dort ist. Den hat Schalke auch sehr mannstark versucht zuzustellen. Ich habe da gefühlte 3 bis 4 Spieler in Kunjas Raum herumwuseln sehen. Aber schlussendlich haben sie das, was sie da auch immer machen wollten, dann nicht konsequent genug durchgezogen, um zu kontern oder selbst das Spiel zu kontrollieren. Entsprechend würde ich mich dir anschließen. Ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt eine Gezeitenwende passiert gerade.
Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich schon so viele Schalke-Spiele in dieser Saison gesehen habe, aber ich fand die Anfangsphase auch leicht besser von Schalke. Man stand eigentlich relativ gut gegen den Ball. Hertha war auch sehr passiv, also ist das typische Henne-Ei-Problem. Wer ist hier für was verantwortlich? Mhm. Und man kann ja auch mit dieser Chance von Uth in Führung gehen. Ich weiß nicht, ob Schalke das dann über die Zeit bringt. Ich bin kein Anhänger der gerne verlautbarten These, dass jetzt mal nur ein Erfolgserlebnis fehlt und dann würden da alle Dämme brechen. Ehrlich gesagt sehe ich dafür zu wenig Struktur in allen Phasen des Spiels bei Schalke 04. Aber der Beginn war schon recht ordentlich. Was mich dann wirklich ja nicht überrascht hat, aber was schade war zu sehen, war, dass die zweite Halbzeit dann ein völliges Zurückfallen in alte Muster war. Man kann da natürlich nicht erwarten, dass Christian Groß das mit 5 Trainingseinheiten hinbekommt, aber man erhofft sich ja immer einen Effekt, der über reines Training hinausgeht beim Trainerwechsel. Und den konnte man jetzt zumindest in diesem Spiel nicht erkennen. Aber ich fand die ersten 20 Minuten, da gab es ja auch mehrere kleinere Chancen. Also Hoppe wurde mal tief geschickt, ist dann im Strafraum gegen Plattenhardt gefallen, gab auch zu Recht keinen Strafstoß. Uth hat einmal geschossen, da hat Schwolo den Ball sicher gehalten. Es gab eine Ecke, wo Kabak am kurzen Pfosten ganz knapp verpasst. Dahinter kommt dann Schwolo an den Ball und dann eben die große Uth-Chance nach einem langen, tiefen Ball. Das ist schon mehr als Schalke in vielen anderen Spielen hinbekommen. Also ohne, dass ich das jetzt hämisch meine. Deswegen würde ich da in der Anfangsphase schon eine Verbesserung sehen. Aber dann ging's halt wieder dahin auf Schalker Seite.
Ja. Ist auch Wahnsinn, wie wenig sie sich in der zweiten Halbzeit bemüht haben, überhaupt mal Kontrolle ins Spiel zu bekommen. Weißt du zufällig, was sie für eine Passquote gehabt haben? Gefühlt nämlich eine sehr, sehr niedrige. Also ich hatte das Gefühl, die Bälle sind sofort weg gewesen.
Es waren 76%, also noch relativ okay, aber es gab natürlich diese Anfangsphasen, in denen man auch den Ball ganz gut in den hinteren Reihen noch laufen hat lassen können. Wahrscheinlich kommt daher der hohe Wert her. Für die zweite Halbzeit müsste ich es nochmal raussuchen. Also der Wert ging, aber das stimmt schon. Und hat aber ja auch mit dem Gegner zu tun. Also Hertha recht passiv. Man kann, wohlwollend kann man sagen, sie wollten sich erstmal angucken, ob es einen Trainereffekt gibt. Also so wie wir und der Kommentator und alle anderen saßen sie da und haben sich gedacht, okay, jetzt wollen wir erstmal gucken. Und als sie dann gesehen haben, ja, okay, gut, also den großen Trainereffekt gibt es nicht, dann haben sie auch angefangen, Fußball zu spielen. Man kann es allerdings auch negativ sehen und kann sagen, das hat man bei Hertha jetzt wirklich schon häufig in dieser Saison gesehen, dass sie sehr passiv in ein Spiel hineingehen. Und dann über Einzelaktionen, bei denen halt Kunja auch vor allem in der ersten Halbzeit sehr wichtig war, später dann Darida und Gendouzi, dann fast noch mehr als Kunja, dass sie sich dann so offensiv ins Spiel reinholen. Und dann war es eine gute zweite Halbzeit, fand ich. Die erste wirft aber echt noch ein paar Fragezeichen auf bei Hertha, meiner Meinung nach. Hm.
Ja, wobei ich mich auch frage, ob sie überhaupt das Personal haben, um jetzt deutlich besser in der eigenen Spielkontrolle zu werden. Das ist sicherlich alles personell oder ich sag mal individuell ein guter Kader, aber mir fehlt da so ein Stück weit die Ausgewogenheit, gerade im zentralen Mittelfeld, wo Gendouzi für mich jemand ist, der viel Raum belegt, der viel arbeitet, der überall irgendwo zwischen den Boxen zu gebrauchen ist, aber kein kreativer oder super wendiger Mann. Und auch Toussaint ist für mich eher so ein Ballschlepper und Strukturgeber, wie das bei Dortmund-Witzel zurzeit ist. Daher frage ich mich, wer das können kann bei Hertha.
Ja, es hilft, glaube ich, dass du mit Córdoba wieder einen Zielspieler hast. Das fand ich, hat ganz gut funktioniert, vor allem in der zweiten Halbzeit. Dann hast du natürlich immer Kunja. Kunja, wenn er Tempo aufnehmen kann, sehr gut. Wobei ich fand, in der zweiten Halbzeit war er dann nicht mehr so auffällig wie in der ersten. Und dann fand ich in diesem Spiel tatsächlich Darida überragend. Also jetzt nicht nur wegen seiner zwei Vorlagen, sondern einfach, weil der überall war, weil der wirklich entscheidende Zweikämpfe gewonnen hat und weil der so der erste Spieler war, an dem Schalke gebrochen wurde im Spielaufbau und im Spiel gegen den Ball. Also an dem gab es einfach wenig Vorbeikommen. Und wenn du dann gegen so einen Gegner wie Schalke 04 drei solcher Spieler auf dem Feld hast, die einfach im Grunde fast jeden Angriff brechen können und selber was einleiten können, dann wird es bei so einer Mannschaft wie Schalke 04 in der aktuellen Lage halt schon sehr, sehr dünn. Und ich glaube, da hat Darida eine große Rolle gespielt, dass da von Schalke dann auch wirklich fast gar nichts mehr kam.
Ja, gut möglich.
Ja, aber ist schon Wahnsinn, mit wie viel aufgepumptem Geld dieser Kader eigentlich zu nicht mehr als Mittelfeld der Bundesliga in der Lage ist. Also das ist eigentlich das, was mich am meisten dabei noch erstaunt. Also wie man sein Geld einfach am Ende also bei Hertha jetzt, so oder? Schlecht anlegen kann. Ja, klar, bei Hertha.
Ja, aber nur das Wort Mittelfeld hat eigentlich gesagt, über welche Mannschaft du gerade sprichst, ehrlicherweise. Ja, ich meine, Herthaner werden dir da sagen, dass es noch Geduld braucht, Zeit und Geduld, bis Bruno Labbadia da die Spieler, die ja auch zum Teil relativ spät erst zum Kader dazugestoßen sind, zu einer Einheit zu formen. Ich finde allerdings auch, dass ein bisschen, mir fehlen einfach die Muster. Also was ist denn das Muster eines typischen Herthaner Angriffs? Außer wir schicken Luke Bacchio lang oder wir hoffen, dass Kunja irgendwas macht. Es gibt jetzt noch das dritte Muster, okay, langer Ball auf Córdoba und der macht ihn fest. Das kann ja alles funktionieren und das ist okay, aber es passt halt nicht zu den Ansprüchen, die man mit diesem Talent im Kader hat, weil, also Gendouzi zum Beispiel hat ja auch in dem Spiel gezeigt, der hat schon echt einiges drauf, obwohl er noch so unglaublich jung ist mit seinen 21 Jahren. Naja, wir werden es sehen können, was Hertha noch so drauf hat in den nächsten Spielen, denn das sind sogenannte Pflichtsiege. Zumindest, wenn man sich von hinten absetzen möchte. Aktuell hat Hertha BSC mit 16 Punkten 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Auf dem liegt Bielefeld und genau das ist der nächste Gegner von Hertha auswärts auf der Alm. Und man hat 5 Punkte Vorsprung auf den 15. Tabellenplatz. Das ist der erste FC Köln und das ist der übernächste Gegner auswärts in Köln. Und man hat 1 Punkt Vorsprung auf den 13. Tabellenplatz. Das ist die TSG aus Hoffenheim. Die empfängt man in 3 Spieltagen. Also das sind allesamt die Gegner der nächsten Wochen für Hertha BSC. Da liegt das Potenzial da, die aktuelle Saisonbilanz zu verbessern. Es gibt allerdings auch einiges, oh Mist, die überlassen uns den Ball, was machen wir jetzt damit? Potenzial.
Allerdings, du hast es vorhin, bevor das Mikrofon, glaube ich, angewiesen ist, war es, gesagt, einige Mannschaften in der Bundesliga sind einander nicht unähnlich. Das ist, glaube ich, das Problem, dass da viele aufeinandertreffen, die den Ball vermutlich nicht unbedingt haben wollen oder so einen Spieler haben, der den Magic Moment dann herbeiführen muss. Entsprechend werde ich da vielleicht auch das ein oder andere Spiel von überspringen, von den gerade aufgezählten.
Ey, wenn du wüsstest, wie ich gerade angefangen habe zu schwitzen, als du gesagt hast, du hast gerade im Vorgespräch gesagt. Und
da hast du doch gesagt, das ist der letzte Verein. Nein.
Na gut, also ich glaube, mich noch zu erinnern, dass das Adjektiv Scheiße gefallen ist in dem Zusammenhang. So ehrlich muss ich jetzt dann doch sein. Aber es ist leider tatsächlich so, die Qualität der Mannschaften unten drin, ohne dass man es jetzt pauschal jeder gleich doll vorwerfen muss. Aber das ist manchmal zäh. Also ja, bin ich auch gespannt, wie ich nach diesen 3 Wochen dann rausgehe. Die eigentliche Frage ist nicht, wie Hertha das nach diesen 3 Wochen aussieht, sondern was hat das mit mir gemacht? Naja.
Wenn das ja die einzigen Spielpaarungen wären, die an den 3 Bundesliga-Spieltagen so uninteressant wären, aber es ist ja oft einfach so, dass du 2 Spiele hast, die du dir gut angucken kannst und der Rest ist einfach alles die gleiche Suppe, ne? Also ich meine, die Spiele, die jetzt gleich so in den nächsten Punkten wir uns angucken, da ist ja viel schwere Kost dabei, die ich auch Gott sei Dank nicht alle ganz gesehen habe.
Ja, also ich habe natürlich wieder alle über die ganze Spielzeit gesehen. Da haut uns auch wirklich nochmal die nicht vorhandene Winterpause rein. Denn in der Regel hattest du schon, dass der 18., der 19. Spieltag, wenn es denn die ersten Rückrundenspieltage nach der Winterpause waren, da gab es dann doch oft mal Veränderungen bei Mannschaften. Da wurde mal umgestellt. Also wer erinnert sich nicht, als damals Markus Weinzierl, ich glaube, von 5er-Kette auf 4er-Kette umgestellt hat und diese fürchterliche erste Hinrunde von Augsburg im, ich glaube, 1. oder 2. Bundesliga-Jahr gedreht hat in der Rückrunde. Solche Sachen passieren häufiger mal, aber nicht in dieser Rückrunde. Also die Mannschaften haben mehr oder weniger mit wenigen Ausnahmen, über eine sprechen wir gleich im nächsten Spiel, genau das gleiche gespielt wie vor der Unterbrechung, was ja auch logisch ist wegen der Kürze. Für Schalke geht's auch weiter und zwar ebenfalls gegen Mannschaften, die noch unten drin stehen. Gegen Hoffenheim spielt man, das ist das nächste Heimspiel und dann bei der Eintracht aus Frankfurt, das ist das sogenannte Tasmania-Spiel, auch wenn ja die Rekorde eigentlich nicht zu vergleichen sind, wie Tobi Escher völlig richtig auf Twitter angemerkt hat, denn das eine ist saisonübergreifend und das andere ist innerhalb einer Saison, aber Alex, da kann man sich, glaube ich, schon
der drauf freuen. Ja, die Eintracht ist der perfekte Kandidat, diesen Rekord zu versauen.
Der tollpatschige Kellner wird es wieder richten.
Ja, wenn es einer schafft, dann die Eintracht.
Gut, aber wir werden es sehen. Das ist in 2 Spieltagen und dann spielt Schalke 04 auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel noch zu Hause gegen den 1. FC Köln. Köln liegt aktuell 7 Punkte vor Schalke. 6 Punkte sind es zum Relegationsplatz aktuell für die Königsblauen. Das heißt, diese Partie gegen Köln, die ist nochmal ganz wichtig. Aber wenn ihr einen Schnaps getrunken hättet, jedes Mal, wenn ich das gesagt hätte in dieser Schlusskonferenz in dieser Saison, wärt ihr zwar nicht betrunken, weil immer eine Woche dazwischen lag, aber ihr hättet relativ viel Schnaps getrunken. Deshalb kommen wir lieber zum nächsten Spiel und damit kommen wir zu einer Mannschaft, bei der sich was verändert hat und damit kommen wir auch zu einem richtig erfrischenden Spiel, auch wenn der Ausgang dann doch wieder ein bisschen ernüchternd ist für alle diejenigen, die sich ein bisschen Spannung in der Liga gewünscht haben, aber diese Partie zwischen Bayern München und dem 1. FSV Mainz 05, die hatte es in sich. Das beginnt mit dem Trainer Jan Sievert als Interimscoach, vermutlich die Vertretung für Bruce Svensson, der jetzt dann unter der Woche beginnen wird. Das geht weiter mit Christian Heidel, der zurückgekommen ist zu Mainz 05. Das hört einfach nicht auf, denn Ruven Schröder ist gegangen und Martin Schmidt ist als Sportdirektor gekommen. Die Mainzer, sie haben einiges getan in dieser kurzen Winterpause, also ein bisschen was ging doch. Sie sind mit Finn Dahmen im Tor gestartet, der hat sein Bundesliga-Debüt gegeben und ein gutes Debüt gemacht und das obwohl, und jetzt kommen wir zum leider großen Aber für alle Mainz 05-Fans, 5 Tore kassiert hat. Und das obwohl Mainz einen perfekten Start hatte. In der 32. Minute Jonathan Burkhardt mit dem 1:0, in der 44. Minute Alexander Hack nach einem Freistoß mit dem 2:0. Manuel Neuer musste noch einen höheren Rückstand verhindern. Auf der anderen Seite hatte auch Finn Dahmen einige gute Aktionen und dann kam aber die zweite Halbzeit. Joshua Kimmich in der 50. Minute, Leroy Sané in der 55. Minute, dann gab es ein nicht gegebenes Abseits-Eigentor von Barrero. Quaison schoss nochmal an die Latte, dann machte Niklas Süle das 3:2 nach Ecke, Robert Lewandowski das 4:2 nach Strafstoß und nochmal Robert Lewandowski das 5:2. Und so sprechen wir, David, über dann doch einen deutlichen Sieg, niemand hätte oder man hätte es nicht so unbedingt kommen sehen in der ersten Halbzeit. Du kannst jetzt entscheiden, womit du anfangen möchtest. Erste Halbzeit, starke Mainzer Leistung. Zweite Halbzeit, erklär mir, warum Bayern das noch gedreht hat.
Ich fange mal chronologisch an. Zunächst mal ja auch mein Beileid fast schon für die Mainz-Fans, die das jetzt angeschaut haben und denen zuerst Hoffnung geschenkt und dann wieder entrissen wurde. Ähnlich wie es auch bei mir war. Ich wünsche mir natürlich auch eine spannendere Liga. Und war entsprechend überrascht, freudig überrascht, dass Mainz das so gut gemacht hat. Das fügt sich so ein bisschen ins Bild, finde ich, denn Mainz wirkt in den meisten Spielen nicht wirklich wie ein Tabellen-17er mit so schlechten Werten. Für mich gefühlt die Mannschaft, die, wenn man jetzt an eine reale Tabelle denkt, ich denke da an Geschichten wie Expected Goals oder sowas, man muss da kein Fan sein, aber die Statistik gibt wieder, um das kurz zu zitieren, dass Mainz tatsächlich gemessen an den Chancen, an den Passsituationen, die sie in der Hinrunde gespielt haben, so um die 10 Punkte mehr haben könnte. Wenn nicht, das war auch mein Eindruck, das deckt sich da mit der Statistik, einige Schlüsselszenen, sogenannte 50-50-Situationen, relativ ungünstig für Mainz ausgehen. Also entsprechend war ich jetzt aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs nicht so überrascht, dass sie gut aufgetreten sind, auch super mutig aufgetreten sind, konsequent vorne gepresst haben, sich tolle Distanzschüsse aus der zweiten Reihe herausgenommen haben. Also all die Dinge, die oft an Bayern-Gegnern kritisiert worden sind in den vergangenen Jahren, dass die abschenkten und solche Dinge. Dann aber, um zum zweiten Teil zu kommen, muss man auch sagen, es ist dann leider aus der Perspektive der Spannung der Liga Bayerns Qualität dann so zurückzukommen, dass sie direkt in den ersten beiden Minuten der zweiten Halbzeit das Spiel fast schon wieder drehen, dass sie konsequent die Räume besetzen. Da gab es zum Teil Situationen, ganz kurz nach dem Wiederanpfiff, da gehen drei Leute in so einen Halbraum zwischen den Linien rein. Das ist natürlich riskant. Mainz hatte ja auch entsprechend seine Konterchancen, aber Bayern geht dann auch dieses Risiko konsequent und hat dann letztlich einfach Personal und individuelle Klasse, um diese Situationen oder zumindest einige davon dann auch zu noch 5 schmalen Türchen umzumünzen. Und das ist dann der Fluch des FSV oder eben der Segen der Bayern. Tja, im Endeffekt hoffe ich für die Mainzer, dass nach dieser seltsamen, aufregenden Woche das wirklich gute Spiel ihnen so ein Stück weit einen Auftritt gibt, dass sie so ein Momentum kriegen und vielleicht der kurzfristige Effekt von Personalwechseln, den du gerade angesprochen hast, da so ein bisschen zum Tragen kommt jetzt.
Wobei ich glaube, das Spiel stand auch noch Anfang der zweiten Halbzeit auf der Kippe, weil ich erinnere mich an die eine Szene, das war unmittelbar nach Abpfiff, da standen 2 Mainzer Spieler alleine vor Manuel Neuer. Und alles, was bei rauskommt, ist, glaube ich, ein Pfostenschuss. Oder Manuel Neuer hat an Pfosten geschossen. Ich glaube, Latzer war der Letzte, der geschossen hat. Wenn das Ding drin ist und die zweite Hälfte direkt mit einem 3-0 anfängt, weiß ich nicht, wie dann der Spielverlauf weiter ist. Ne?
Stimmt.
Aber, auch das der unterkannten Lattenschuss beim Stand von 2-2. Also hätte eventuell Bayern das immer noch drehen können. Aber das ist schon interessant, dass halt Mainz es dann trotzdem noch geschafft hat, sich Chancen rauszuspielen, obwohl man ja in der zweiten Halbzeit schon tiefer stand als in der ersten Halbzeit insgesamt. Mhm.
Ja, wobei ich glaube, in dem Moment, wo Bayern den Anschluss geschafft hat, kriegt das Spiel so eine leichte Wendung und kippt einfach zugunsten desjenigen, der es dann auch mehr will. Ich glaube, wenn sie direkt nach Anstoß wieder einen Nackenschlag bekommen hätten, weiß ich nicht, wie es dann ausgegangen wäre. Ich meine, das 1-2 war eine pure Willensleistung auch von Kimmich, der es erzwungen hat. Und dann, glaube ich, ist der Verlauf vorgezeichnet, egal ob zwischendurch nochmal ein Tor für Mainz fällt oder nicht. Dann kommt einfach der Glaube an sich zurück. Aber ich glaube, dass auch eine Mannschaft wie Bayern, die dieses unbedingte Gewinnen wollen, zwar in sich tragen, dass die das 3-0 nicht so einfach weggesteckt hätten.
Passt, finde ich. Man hatte so das Gefühl, dass mit dem Beginn der zweiten Hälfte Bayern endgültig in den wir schnüren euch am 16er ein und jeder zweite Ball landet bei uns Modus kommt. Wenn natürlich da dann, und das passt dann für mich so ein bisschen zu der Beobachtung der Mainzer Saison bislang, zumindest oder zu der Wahrnehmung, die ich hatte, aber wenn dann eben so eine Millimetergeschichte wie diese beiden Pfosten- und Lattentreffer sich dann mal zu Mainz Gunsten entwickelt und die Dramaturgie des Spiels auch mal zu Mainz Gunsten kippt, dann hätte auch heute und nicht nur heute Mainz wirklich glücklicher dastehen können. Das stimmt schon.
Ja, wobei, also Also so ganz gehe ich da nicht mit. Also ich finde, also klar, Mainz 05 hatte auch Pech in dieser Saison. Man muss allerdings auch sagen, dass die überzeugenden Spiele von Mainz 05 sich wirklich an wenigen Fingern abzählen lassen. Und das kann man ja auch am letzten Sieg sehen und am einzigen Sieg bisher in dieser Saison. Das war das 3:1 beim SC Freiburg. Da ist Mateta dreimal durch. Da passiert genau das, was in diesem Spiel man sich vielleicht hätte wünschen können, dass das 3:0 fällt und dann ein Gegner wirklich einen noch höheren Vorsprung aufarbeiten muss. Ich finde aber, dass es doch durchaus eine Veränderung im Spiel gab. Also ich habe Mainz 05 vorher nicht so stark gesehen. Ich fand, dass sie in diesem Spiel aber doch nochmal eine andere Haltung hatten. Also nicht nur personell mit Burkhardt, Quaison vorne und Boetius, mit einer Raute, die echt gut funktioniert hat in der ersten Halbzeit und vor allem aber mit einer sehr, sehr hohen Risikobereitschaft in den Zweikämpfen. Es gab ganz oft Szenen, wo ein Bayern-Spieler den Ball angenommen hat und schon halb im Aufdrehen war oder schon versucht hat, ihn direkt weiterzuleiten und dann stand ihn aber schon jemand auf den Füßen. Da war Brosinski unglaublich, manchmal auch hart in den Zweikämpfen, aber wurde auch so von Martin Schmidt dann laufen gelassen, also völlig okay in der Spiellinie. Da war Latzer manchmal richtig da, da hat auch Fernandes einige gute Aktionen gehabt und das hat dann dazu geführt, wenn die Bayern das gelöst bekommen haben, wenn sie schnell genug weitergespielt haben, wurde es gefährlich. Bayern hatte auch Chancen in der ersten Halbzeit, aber insgesamt hat da in der ersten Halbzeit Mainz sehr viele Bälle gewonnen, die dann immer sofort langgeschlagen und dann ist es halt eigentlich auch unglaublich, dass das immer noch einfach so ist. Langer Ball gegen die Bayern und du stehst vor Manuel Neuer. Und zwar nicht nur einmal, sondern wenn du mehrere lange Bälle stehst, dann stehst du da auch mehrmals. Und der Held hat dann zwei davon. Aber in dem Fall gehen auch zwei rein, beziehungsweise das andere war ja noch ein Freistoß. Das finde ich dann auf der anderen Seite aus Bayern-Sicht wirklich erstaunlich. Ich kann es verstehen, dass die Linie nicht tiefer steht, die letzte Kette, weil du brauchst diese Kompaktheit, um im Gegenpressing kurze Wege zu haben. Dann kann der Gegner sich nicht so gut daraus befreien. Aber dass es immer noch so ist, dass Alaba und Boateng keine ordentliche Staffelung bei langen Bällen hinbekommen, das finde ich echt erstaunlich, muss ich sagen.
Ist ein bisschen speziell, ja. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie heute zum Teil relativ weit auseinandergestanden haben. Ich weiß nicht, ob das geplant war, aber damit erleichterst du natürlich solche 1-gegen-1-Situationen oder 1-gegen-2-Situationen, auf die Mainz zweifellos gelauert hat, ne?
Ja, also sie stehen meistens relativ breit, weil ja auch die Außenverteidiger unglaublich vorschieben, Davis und Pavard ja auch in der ersten Halbzeit. Ich meine, du bist attackierbar über lange Bälle und das ist eingepreist im Bayern-Spiel und es ist auch nicht so leicht zu beheben, wie immer getan wird. Also wie gesagt, wenn jetzt einfach die Kette 10 Meter weiter hinten steht, dann öffnet sich eigentlich nur ein Raum für den Gegner und kein Raum für dich. Du machst den Raum eigentlich eng und du willst ihn so eng haben, das Gegenpressing muss halt funktionieren. Es ist sehr riskant. Genau. Aber was ich schon interessant finde, ist, neben dem, dass es jetzt zum 8. Mal in Folge 0:1 war, was auch Vereinsnegativrekord für die Bayern ist. Aber davon abgesehen ist halt interessant, es kommt ja dann zu vielen direkten Duellen von Stürmern gegen Abwehrspieler der Bayern und egal welche Kombination man da jetzt hinten drin gesehen hat, da wird eine nennenswerte Anzahl von Duellen verloren. Und da kannst du natürlich über einen leichten Schubser vor dem 0:1 sprechen. Es gibt aber auch noch zwei andere Szenen, in denen es kein vermeintliches Foul gab und der Gegenspieler auch zum Abschluss kam. Und das fände ich schon interessant, dass man sieht, dass die individuelle Qualität, über die Bayern ja letztlich ihre Spiele immer noch gewinnen, die ist in der Offensive da. Ich finde aber in der Defensive nicht immer, wenn auch auf einem hohen Niveau natürlich.
Die Bayern haben halt auch keine Sechser, die hinten mit aushelfen. Also sowohl Kimmich als auch Tolisso, die du halt beide so auf der Sechs ansiedeln könntest oder kannst in dem Spiel, die sind ja eher. Also die sind ja auch sehr offensiv ausgerichtet, ne? Und da ist halt auch niemand, der hinten mal die Lücke schließen kann, der aus dem defensiven Mittelfeld mit nach hinten arbeitet, weil auch den ja Ansinnen immer nach vorne ist.
Ja, genau. Das ist natürlich so ein bisschen die Kehrseite der Medaille, was sie vorhin da freudestrahlend als drei Leute knallen in den Zwischenlinienraum beschrieben habe. Die sind natürlich dann dort. Ne? Und von diesen drei Leuten war, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, da war mindestens ein Sechser dabei und der andere hat wahrscheinlich den Pass dorthin gespielt. Klar, das nimmst du natürlich dann mit. Ich bin allerdings nicht traurig drum, wenn Bayern schon alle Spiele gewinnt, dann sollen sie wenigstens ein paar Gegentore fangen, sodass die Dramaturgie einigermaßen unterhaltsam bleibt.
Ja, das stimmt natürlich. Und das mit den Sechsern ist richtig. Und zum Spiel gehört aber natürlich auch mit dazu, dass wenn vor allem Corentin Tolisso ein besseren Torabschluss hat, dann kann es auch sein, dass Bayern in Führung geht in dieser Partie. Also so gut Mainz 05 es gemacht hat, alles konnte man auch nicht wegverteidigen. Und das hat ja auch damit zu tun, dass eben Kimmich und Tolisso halt einfach im gegnerischen Strafraum auch mal zu finden sind im Angriff. Klar fehlen sie dann hinten. Aber es ist ein riskantes Spiel und es ist schon die Frage, ob Bayern damit wirklich über die Saison kommt. Das kann funktionieren, weil die Qualität vorne drin ist da. Und man muss sagen, das finde ich, war auch ein Aspekt der zweiten Halbzeit. Also Mainz 05 hat es in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so gut hinbekommen. Da war da auch klassisch zu spät. Also zum Beispiel vor dem dann letztlich nicht gegebenen Eigentor von Barrero gab es genau so eine Situation, wie sie in der ersten Halbzeit bestimmt 10-mal vorkam. Die Bayern spielen ein Ticken zu unpräzisen Pass. Ich glaube auf Müller, dem springt der Ball ein bisschen weg und in der ersten Halbzeit war da sofort ein Mainzer da und hat ihn dann aufgenommen und dann ging es wieder in die andere Richtung. In dem Spiel, also in der Situation konnte er ihn dann sichern, hat ihn dann rausgegeben auf den Flügel, Davis geht an die Grundlinie und dann war es halt abseits, aber direkt nach der Abseitsentscheidung Anpfiff, wieder Balleroberung, wieder Chance für Gnabry, also da ging es so ein bisschen dahin und das war dann vielleicht auch ein Kräftethema, weil in der ersten Halbzeit, da hat Mainz schon wirklich, das hat ganz schön geknallt und vielleicht hat man das auch gemerkt in der zweiten.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Aber es gab schon schlimmere Spiele für Mainz in dieser Saison. Es gibt definitiv viele positive Aspekte, die Mut machen für das nächste Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Ich habe jetzt natürlich nur wegen Alex gelacht. Generell ist das weitere Programm von Mainz 05 sehr, sehr happig. Nach dem Eintracht-Frankfurt-Spiel geht es noch zu Borussia Dortmund und dann zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Aktuell hat man 4 Punkte Rückstand auf Arminia Bielefeld. Zu diesem Zeitpunkt stand man in der bisherigen Geschichte von Mainz 05 noch nie so schlecht in der ersten Liga da. Da ist also noch einiges zu gehen, trotz aller positiver Ansätze. Ja, und beim FC Bayern, wen lassen Sie im nächsten Spiel auf Manuel Neuer zulaufen? Das dürfte dann vielleicht Alassane Plea, vielleicht Breel Embolo sein. Borussia Mönchengladbach wird der nächste Gegner von Bayern. Da kann man sich auch an einige interessante Partien in der Vergangenheit erinnern. Und dann geht es zu Holstein Kiel im DFB-Pokal, wo man dann auch spielen kann, wer zu Hause gegen Darmstadt in der nächsten Runde des DFB-Pokals spielen wird. Das sind die nächsten beiden Partien dieser Mannschaften. Und damit haben wir über Platz 18 und Platz 17 gesprochen. Kommen wir zu Platz 16 in dieser Tabelle. Und auf dem liegt die Arminia aus Bielefeld. Die hatte es zu tun mit eben jenen Gladbachern, die ich gerade schon kurz erwähnt habe. Und was war das für ein Spiel? 24-7 Schüsse, 6-0 Torschüsse, also mal wieder ein Spiel ohne Torschuss, also Schuss aufs Tor von Arminia Bielefeld. Und dennoch wurde es hinten raus fast noch eng vor Borussia Mönchengladbach. Einen Treffer können sie aus all ihrer Überlegenheit erzielen, den macht Breel Embolo in der 58. Minute. Und das reicht dann für den Sieg, aber wie gesagt, trotz aller Ungefährlichkeit von Arminia Bielefeld hätte da sogar hinten raus noch was passieren können. Alex, was sind so deine Erkenntnisse, Gedanken zu dieser Partie?
Eine der Partien, die ich mir nicht ganz angeguckt habe, die aber auch so ein bisschen mangels der Fans an Unattraktivität so vor sich hingestrotzt hat. Also ich glaube, wenn du so ein Spiel hast, wo du mit Arminia, die ein starkes Fanpotenzial haben, mit Gladbach, die ein starkes Fanpotenzial haben, wenn du so ein Spiel einfach samstags mittags in einem ausverkauften Haus präsentieren kannst, kommt da eine andere Atmosphäre auf und du hast auch einen anderen, also ich als Zuschauer habe einen anderen Bock auf dieses Spiel. Das wird auf einmal interessant, obwohl es von den Statisten auf dem Feld erstmal, ja, oder sich relativ uninteressant antut. Ne? Gladbach ist diese Saison auch weg von der Überlegenheit, die sie in der letzten Saison hin und wieder an den Tag gelegt haben. Ja gut, Bielefeld sucht noch so ein bisschen seinen Platz in dieser Liga. Mhm. Von daher ist es recht uninteressant verlaufen. Die Zusammenfassung dann auch recht kurz ausgefallen. Aber ich glaube, bei so einem Spiel vermisse ich einfach die Fans noch mit am meisten.
Passt. Wäre auch das Spiel dafür gewesen, glaube ich. So viele Leute, wie sich da im Zentrum geknubbelt haben. Arminia, die den klassischen unterer Tabellenabschnitt Fußball spielen. Wir machen das Zentrum dicht und doppeln mindestens einen Außenverteidiger. Gladbach, die sagen, na gut, dann besetzen wir das Zentrum eben auch und überladen das. Das dann noch mit relativ viel Kombinationsgeschick, Speed, ordentlichen Zweikämpfen, nicht unbedingt schön. Aber fühlt sich jetzt so beim Nacherzählen wie ein Fanspiel an. Seltsame Formulierung, dass es das überhaupt, dass man das überhaupt heute auseinanderdividiert im Kopf, aber.
Ja, naja. Also was das Setting angeht, da gebe ich euch schon recht. Natürlich will man, also das ist sowieso natürlich eine große Tragik. Du kommst in die erste Liga und spielst nicht vor ausverkauftem Haus. Das ist super, super ätzend. Und auch als jemand, der alle neuen Bundesligaspiele wieder gesehen hat, ich würde mir auch Fans wünschen. Es war aber zumindest von Gladbacher Seite her schon ein munteres Spiel, vor allem auch ein sehr, sehr guter Anfang. Also es ging direkt los mit einem Abseitstor, mit einem Pfostenschuss. Es gab drei Ecken in den ersten 5 Minuten. Gladbach hat da richtig, richtig Alarm gemacht in dem Sinne, dass man eine sehr, sehr gute Präsenz in Ballnähe hatte. Also da hat Gladbach Bälle gesichert, Bälle wiedererobert, wenn sie sie verloren haben. Bielefeld im Grunde nicht so wirklich zum Atmen kommen lassen. Und das war eine richtig gute Druckphase. Es war allerdings auch, wenn man Gladbach-Spiele in dieser Saison schon gesehen hat, relativ wahrscheinlich, dass daraus nichts erwachsen würde. Denn das hat man auch schon relativ häufig bei Gladbach in dieser Saison gesehen. Egal, wie oft es da sogar auch 1-zu-1-Duelle mit Ortega gab. Das gehört halt leider auch zur Gladbacher Saison mit dazu, aber mit ein bisschen mehr Klasse im Abschluss kann das auch eine sehr, sehr eindeutige Geschichte werden. Aber ich fand, das Spiel war schon jetzt nicht so schlecht, wie es dann vielleicht auch in der Zusammenfassung gemacht wurde.
Nee. Wie gesagt, die Kombinationen waren ja durchaus da. Gladbach ist im Prinzip ja so bis auf diesen seriösen Abschluss eines Spielzuges oft sehr, sehr schön anzuschauen und lässt ebenfalls wie der FC Bayern dankenswerterweise auch Räume für den Gegner. Jetzt hat Arminia die natürlich nicht wahnsinnig toll genutzt, aber zumindest waren so andeutungsweise Raumgewinne da. Ich hatte das Gefühl, dass sich Doan ein paar Mal die Plätze hinter Wendt, den sie so ein bisschen haben machen lassen von Arminias Seite, dass er die zumindest gefunden hat. Also entsprechend war auf beiden Seiten ein räumliches Vorankommen sichtbar. Und auch wenn das dann eben nicht mit den Abschlüssen veredelt wurde, aber ich fand es auch tatsächlich ein unterhaltsames Ding.
Ja, das stimmt. Doan ist ein ganz schwieriges Thema, finde ich, bei Bielefeld-Spielen, weil man eigentlich nichts Schlechtes über ihn sagen möchte, weil er derjenige ist, über den das meiste offensiv läuft, weil das aber durchaus ein Problem wird. Also das hat auf einem ganz anderen Niveau zwar, aber so ein bisschen habe ich da Kostic-Vibes, wenn ich Doan sehe, weil eben einfach für jeden klar ist, es wird in der Regel über seine Seite laufen. Was machen wir denn jetzt damit? Und Gladbach hat da zwar auch ein paar Dinge zugelassen, es lag aber daran, dass eben Hofmann und Wendt ihre Seite auch sehr offensiv bespielt haben und da auch Platz hatten. Also das kann man auch gar nicht vorwerfen in der Art und Weise. Aber die Variabilität bei Bielefeld, die ist schon sehr gering, auch mit Córdoba und Klos auf dem Platz. Also du hast ja noch andere Optionen, den langen Ball da mal zu spielen, ihn festzumachen. Aber das, also da gab es, wie gesagt, also deswegen meandere ich auch gerade so rum. Doan hat wie immer kein schlechtes Spiel gemacht, aber auch nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Und gefühlt hat man dieses Spiel von Bielefeld halt auch schon dreimal in dieser Saison gesehen. Es ist nur durch die Chancenverwertung von Gladbach und auch einen sehr guten Ortega mal wieder nur 0-1 ausgegangen. Und Gladbach hat es nicht dicht gemacht.
Ja. So ein bisschen. Ja, liegt vielleicht auch so ein bisschen, oder nicht nur vielleicht und ein bisschen, nicht nur an Doan selbst, sondern natürlich auch am Personal um ihn rum. Gerade bei Klos, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, hatte ich von Beginn an so ein bisschen diesen guter Zweitliga Strafraumstürmer, bei dem es nicht wirklich für die erste Liga reichen wird, Vibe. Und das finde ich, sieht man bei ihm jetzt nicht nur in den Torabschlüssen oder in den Toren, die ausbleiben, sondern auch ein Stück weit in der Ballverarbeitung, dieses Festmachen von Bällen, von dem du sprichst. Das gelingt dann gefühlt für Bielefeld in der Ausführung viel zu selten, um es tatsächlich, oder damit die Kollegen weiter hinten es häufiger versuchen, glaube ich. Ich glaube, es ist so ein bisschen Doans Fluch, dass er der eine ist, der da aus dem Nichts was bewirken kann, wenn nichts geht.
Ja, wobei Klos kann das schon auch. Und Bielefeld hatte ja zum Beispiel die Chance in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Da gewinnt Van der Horn gegen Embolo einen Ball. So kommt dann ein langer Pass auf Klos und der hat dann schon die Fähigkeiten, den Ball dahin zu bringen, wo dann der Torabschluss gefährlich ist. In dem Fall war es der Rückraum, wo Córdoba dann geschossen hat und ganz knapp am Tor vorbei. Also das wäre so der ausgerechnet Moment gewesen. Die Mannschaft, die 15-3 Torschüsse in der ersten Halbzeit hatte, die geht mit 0-1 in die Kabine. Das wäre jetzt auch nicht so untypisch gewesen. Also die Chancen gab es schon, aber es sind halt sehr wenige und Bielefeld hat halt inzwischen, also beide Pläne funktionieren nicht mehr so gut. Sowohl das hohe Anlaufen, was man ja vor allem an den ersten Spieltagen sehr intensiv gemacht hat, wo es ja auch kleinere Erfolge gab mit dem 1-1 bei der Eintracht und dann ein etwas glückliches im Zustandekommen 1-0 gegen Köln. Und jetzt stand man sehr tief, aber auch dieses tiefe Stehen hat nicht funktioniert, weil eben jemand wie Pieper zum Beispiel, der hatte zwar auch gute Aktionen, aber hatte auch definitiv einige, bei denen er überfordert wirkte oder zumindest zu spät kam. Und ja, letztlich reduziert sich es halt dann in den direkten Duellen dann doch auf Qualitätsfragen. Ich glaube, Gladbach müsste sich jetzt mal ein Spiel holen, wo sie einfach die zweite Halbzeit runterspielen können. Das täte Gladbach so gut, wenn man einfach mal mit 3-0 führen würde und einfach sagen könnte, okay, gut, also jetzt wird es auch kein 2-2 mehr. Das kriegen wir jetzt noch irgendwie hin. Das braucht diese Mannschaft, weil das, du merkst denen auch an, dass diese Pause kurz war und dann haben sie auch das Pech, Lazaro verletzt sich beim Aufwärmen, Hermann muss ihn ersetzen, macht das dann ganz gut, also sie haben viele Dinge gut gemacht, Jonas Hofmann auch, hatte 7 Torschussvorlagen, Jonas Hofmann, ganz, ganz wichtiger Spieler, hat so ein bisschen fast die Stindelrolle gespielt aus dem Halbraum raus, aber sie können halt eigentlich nie loslassen in einem Spiel, sondern sie müssen jedes Spiel bis in die Nachspielzeit durchspielen, das merkt man.
Ja. Ich glaube, da hat Gladbach aber auch die größte Qualität, das noch mit reinzubringen von den Vereinen, die eigentlich auch so um die europäischen Plätze mitspielen, weil viele Spieler einfach den Erwartungen so ein bisschen hinterherhinken. Ne? Also ein Player hat im letzten Jahr rasant angefangen, momentan nicht mehr die Torgefahr, die er mal hatte. Stindl braucht noch ein bisschen, um auch zu seiner alten Form wieder ein bisschen zurückzufinden. Ja, auch ein Hannes Wolf erfüllt, glaube ich, noch nicht so ganz die Erwartungen, die man in ihn gesetzt hat. Also ich glaube, da ist noch das meiste Potenzial für Steigerung im Personal zu sehen.
Ja, Ben Sebaini, Zakaria kommen aus ihren Verletzungen zurück. Das stimmt, das stimmt. David, ja. Du wolltest noch was sagen?
Ach so, genau. Ich habe so ein bisschen manchmal den Eindruck, zumindest in den letzten Wochen, wo der Spielplan ja gefühlt nochmal eine Ecke härter getaktet war als zuvor, dass Gladbach auch gar nicht so unbedingt umschalten kann auf langsamer. Ich habe das Gefühl, dass sie den Moment manchmal verpassen, wenn sie in Führung sind, dann ein bisschen abwartender zu werden. Dann passiert es oft, dass sie im Prinzip dieses aggressive, frühe Pressen weitermachen, das natürlich mit Risiken verbunden ist, die sich dann in Gegentoren irgendwann niederschlagen, um dann wieder das volle Spiel im Prinzip powern zu müssen. Da fehlt es, ich weiß nicht, ob es da auch ein Stück weit an der Erfahrung fehlt in der Truppe oder ob es einfach unglückliche Zeitpunkte in den Spielen sind, wo die Gegentore dann kommen. Aber ja, zweifellos wird es wichtig für Gladbach sein, dass da jetzt zwei extrem gute Spieler zurückkommen. Ich glaube, Wendt ist bei allem Respekt kein Ersatz für Benzemaini. Offensiv wie defensiv. Also ich glaube, diese Breite wird Gladbach gerade auch deswegen gut tun, die wieder noch mehr zu haben, weil sie echt einen ziemlich aufwendigen Fußball spielen.
Ja, aufwendig ist das richtige Stichwort. Und für die Gladbacher, wie vorhin angesprochen, geht es jetzt dann zu Hause gegen die Bayern. Und dann kommen aber zwei Gegner, da fallen jetzt auch nicht automatisch die Punkte herunter, aber wenn du die europäischen Plätze attackieren möchtest, dann solltest du beim VfB Stuttgart und zu Hause gegen Werder Bremen Punkte holen. Und dann ist auch noch einiges drin für Gladbach, die ja gefühlt eine sehr lange Hinserie zu spielen hatten, auch eine sehr dramatische Hinserie. 3 Punkte Rückstand hat die Borussia aktuell auf Tabellenplatz 6 und 5, auf dem Union Berlin und der VfL Wolfsburg liegen, 21 Punkte. 24 haben dann logischerweise die gerade genannten Vereine. Und die Arminia aus Bielefeld, tja, die liegt mit 10 Punkten weiter auf dem Relegationsplatz. Es sind 4 Punkte Vorsprung auf den ersten FSV Mainz 05 und 6 Punkte Vorsprung auf den FC Schalke 04. Es ist nur 1 Punkt Abstand zum ersten FC Köln. Es sind allerdings schon 4 zu Werder Bremen, 5 zu Hoffenheim, 6 zu Hertha. Da mehren sich jetzt die Spiele, wo man sagt, eigentlich müsstet ihr jetzt mal einen Punkt holen, mindestens um hier ein bisschen zu sammeln. Da hat sich wenig getan bei der Arminia. Für die es jetzt weitergeht, zu Hause gegen Hertha, dann bei Hoffenheim und dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Das sind die nächsten Partien von Arminia Bielefeld. Und damit können wir auch zu einem Klassiker der jüngeren Fußballgeschichte kommen. Wir können über den Tabellen 15. sprechen, den 1. FC Köln und über den Tabellen 10. den FC Augsburg. Und eines, das muss man der Bundesliga lassen, wenn Köln gegen Augsburg draufsteht, dann bekommt man auch Köln gegen Augsburg. Viele Zweikämpfe, viele Diskussionen, wenig Chancen. Und am Ende, das ist jetzt dann eine Besonderheit, entscheidet ein Tor von Jago das Spiel. Das ist nicht immer das, was man erwarten kann. Aber David, was hat dieses Spiel mit dir gemacht? Auch als Mensch.
Ich würde sagen, dass es mich leidensfähiger für die kommenden Monate, die sicherlich für uns alle schwierig werden.
Und was könnte man sich mehr wünschen? Die Bundesliga, sie ist wieder einfach da, wenn man sie braucht.
Sie formt den Charakter, sie formt den Charakter. Und das ist nun wirklich was, was die wenigsten Premium-Produkte können. Dieses Spiel, es hat mich ein bisschen verärgert, muss ich sagen. Zum einen, weil ich natürlich als Wahlkölner immer noch irrationalerweise dem FC die Stange halte. Und dann aber auch, weil Augsburg beteiligt war. Und ich möchte jetzt niemanden verärgern. Aber Augsburg für mich aus irgendeinem Grund so einen Stoke City-Vibe versprüht, der exemplarisch für den Fußball in der unteren Tabellenregion der Bundesliga steht, den ich nicht so gut finde. Augsburg ist die Mannschaft, die am wenigsten mit dem Ball oder am wenigsten den Ball um den gegnerischen Strafraum zirkulieren lässt. Sie haben überhaupt am wenigsten Interesse gefühlt am Ball. Sie produzieren wenig Chancen, haben kaum Kreativität, spielen so ruppig, dass selbst Marius Wolf sich darüber beschwert nach dem Spiel. Auch gar nicht mal zu Unrecht, wobei ich dann natürlich argumentieren müsste, nun gut, das wusstest du ja, denn wo Augsburg draufsteht, da ist auch Augsburg drin. Da treffen einfach viele, viele Aspekte in hoher Konzentration zusammen, die Fußball auch mal schmerzhaft machen, für Gegner wie Zuschauer beim FCA.
Und Marius Wolf ist ja jetzt, weiß Gott, auch kein Kind von Traurigkeit. Er ist ja auch jemand, der dafür bekannt ist, zurückzuziehen, wenn der Gegner kommt.
Eben, ich musste schmunzeln.
Ja, Grüße an Marco Richter, da gab es das ein oder andere Duell in diesem Spiel, wobei der 1. FC Köln häufiger gefoult hat. 20 Fouls der FC, nur 12 Fouls von den Augsburgern. Aber das sind die Gepfiffenen und da gab es natürlich viele harte Zweikämpfe. Es stimmt natürlich, also klar ist Augsburg jetzt keine Mannschaft, die gerne den Ball haben will. Das war eigentlich auch schon, also man hat sich ja jetzt auf dieses 3-4-3 verständigt als das System der Wahl, wie ja einige Mannschaften auf dieses 3-4-3 zurückgefallen sind gegen Ende der Hinrunde. Da ist die Ansage ja auch schon relativ klar, was man gegen den Ball macht und vor allem in welcher Art und Weise es nach vorne geht. Also das muss über den Flügel gehen und dann hängt es halt davon ab, wie viele beteiligen sich an den Angriffen in der Offensive und wie viele bleiben, um abzusichern. Und da ist halt bei Augsburg die Zahl derer, die absichert, eher höher als niedrig. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, wenn du gegen eine Mannschaft spielst wie den 1. FC Köln, der ja auch nicht gerade dafür bekannt ist, aus einem laufenden Spiel heraus sich Torabschlüsse herauszuspielen, dann ist es zwar nicht schön, aber pragmatisch, würde ich sagen. Und das hat ja wirklich gut funktioniert. Also zwar hatte Köln 12 Torschüsse und damit einen mehr als Augsburg, aber nur 2 davon gingen auch auf das Tor selbst und 8 der 12 Schüsse von Köln kamen nach Standards zustande. Also hat vielleicht Augsburg auch mit diesem Spiel genau das offengelegt, was der FC nicht kann.
Absolut, absolut. Gut auf den Punkt gebracht. Plus der FC spielt ja dieses System mit 3 absichernden Leuten und zumindest in diesem Fall gegen Augsburg noch mindestens gedoppelten Außen ja selbst. Entsprechend können sie sich jetzt nicht darauf berufen, gegen einen Fußballzerstörer verloren zu haben, obwohl sie es doch wollten. Und ich fand es spannend, dass zum Teil auf dem Flügel, auf Kölns linkem Flügel, Doppelmanndeckung gefühlt gegen Caligiuri gespielt wird, was an sich
der auch schon mit Abstand Ansage der kreativste Fleck auf dem Spielfeld. Genau. Ne? Also von daher haben sie es da schon richtig zerreißt. Eingesetzt.
Exakt. Also da sind Schwächen individueller Natur gewesen, die glaube ich nicht wegzudiskutieren sind und wo sich Augsburg letztlich auf den Ausgang des Spiels berufen kann. Da gebe ich Max recht.
Auf der anderen Seite hatte Köln natürlich eine große Chance. Bonau in der 36. Minute nach einer Ecke. Da hat, wenn ich mich richtig erinnere, Giekewitz super gehalten, der generell Teil des Augsburger Erfolgs ist, muss man sagen. Die Spiele werden ja selten hochgewonnen beim FCA und dann hat Giekewitz seine Finger im wahrsten Sinne des Wortes mit im Spiel. Aber eben darüber hinaus kam wenig. Und vor allem war ein bisschen dieses 1:0 oder 0:1 aus Sicht der Kölner in der 77. Minute, das war so ein typisches, ja gut, dann leider heute nicht Tor. Also natürlich gab es danach noch Aktionen, aber wenn man eben gesehen hat, mit welche Probleme der FC hatte im Spiel nach vorne und das ist ja auch alles nicht neu und gleichzeitig wie gut es ja eigentlich Oxford und Jorveleo und auch Udokai gemacht haben. Udokai in der Bonau-Szene hat er ihn laufen lassen, aber ansonsten hat der auch ein paar Sachen wirklich, wirklich gut geklärt. Dann, ja, dann ist aber auch die Augsburger Qualität, finde ich, an der Stelle so hoch, dass man sagen kann, okay, wenn eine gegnerische Mannschaft mit Rex Bitschei, mit Duda, mit Skiri, mit Wolf auf dem Platz, wenn man es da auch nicht schafft, mehr Offensive hinzubekommen, denn ich finde, das Potenzial ist schon da, auch wenn es noch immer noch mehr defensiv orientierte Spieler sind, dann soll das halt auch nicht sein in der Bundesliga.
Ja, absolut. Und Duda gerade hat zum Beispiel alle Freiheiten bekommen. Ich fand, ich sag mal, von den Transfers, die der FC getätigt hat, das noch den sinnvolleren. Denn klar, selbst in der Zeit, als sie Uth ausgeliehen hatten, war im Zentrum beim FC immer ein kreatives Problem da. Egal, ob Hector jetzt spielt oder nicht. Gegen Augsburg hat er nicht gespielt. Umso wichtiger wäre es gewesen, dass Duda die großen Freiheiten, er hat ja weit vorgerückt gespielt, die er hätte ausnutzen sollen, dann auch ausgenutzt hätte. Aber tatsächlich habe ich das Gefühl gehabt, dass Augsburg ihn auch top im Griff hatte. Sie haben ihm ein bis zwei Leute dazu zur Seite gestellt. Das hat gut funktioniert. Und ja, die restlichen FC-Spieler, hatte ich das Gefühl, wussten auch nicht so recht, ob sie jetzt absichern, doppeln oder selbst irgendwo umschalten wollten. Entsprechend, haben beide Vereine Ähnliches getan, der FCA aber schlicht und ergreifend besser. Und dann darf sich der FC Köln wiederum nicht beschweren, glaube ich.
Wobei die halt auch gerade im Mittelfeld oder im Offensivbereich jetzt ein bisschen gebeutelt sind von Verletzungssorgen. Ne? Hector, hast du gerade schon angesprochen, kommt gerade erst zurück. Modest auch immer mal wieder oder dauerverletzt. Jetzt auch noch Keins ausgefallen. Also da fehlt schon ein bisschen was. Ne?
Anderson natürlich.
Ja, klar.
Genau. So, und wenn du das dann mal zusammenpackst, also ich fand eigentlich, dass André Duda eine sehr gute Ergänzung ist. Aber wenn er jetzt der Einzige ist, der im Mittelfeld noch kreativ nach vorne arbeiten soll, dann ist das auch nicht unbedingt seins.
Klar, absolut. Wobei ich auch sagen würde, dass Anderson bislang noch nicht so wahnsinnig die Sterne vom Himmel gespielt hat. Aber natürlich ist er bei dem Plan A und ich sag mal B1, den der FC hat, von denen mindestens einer Andersen, der den Ball festmacht, lautet. Es ist natürlich nicht unwichtig, dass er nicht da war. Das stimmt schon.
Ja, was mich beim FC so ein bisschen stört, ehrlicherweise, ist, dass es immer wieder Dinge gibt im Spielplan, die offensichtlich nicht greifen beim Gegner und dass das aber halt einfach ignoriert wird, bis es 0:1 steht. Also in dem Fall, ja, also in dem Fall war es zum Beispiel so, dass sie in einem 5-3-2 stehen gegen den Ball und Augsburg baut mit drei Spielern auf. Wie wird das jetzt wahrscheinlich laufen, wenn die zwei Spieler anlaufen? Die werden den Ball nicht gewinnen, egal wie gut sie das mit ihrem Deckungsschatten machen. Und dann muss ja eigentlich die Konsequenz sein, okay, Mittelfeldpressing, also sprich, die beiden laufen erst so ab Mittellinienhöhe an, damit man die Räume dicht bekommt. Aber Köln steht manchmal unglaublich weit aufgefächert oder weit auseinandergezogen in solchen Situationen. Und Augsburg hat da auch ganz gut reingespielt. Und wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche, dann ist auch die Entstehung des 1:0 von Caligiuri, der dann ja Platz bekommt auf dem rechten Flügel, hat auch mit so einer Situation zu tun. Und das sind so Dinge, wo ich mir manchmal denke, also gibt es da jetzt noch einen weiteren Hintergedanken, den ich nicht verstehe, was ich überhaupt nicht ausschließen möchte. Ich gucke viel zu viel Fußball, um immer alles sehen zu können in den Spielen. Aber für mich ergibt das im ersten Moment keinen Sinn. Und dann später wurde nochmal umgestellt beim FC. Das hatte dann aber auch nicht mehr die große Wirkung. Und das sind aber eher die Dinge, die mich wirklich Na, was heißt ärgern? Ich habe da keine emotionalen Aktien drin, aber wo ich einfach Fragezeichen habe und wo ich mir auch manchmal wünschen würde, dass auf einer Pressekonferenz mal so eine Frage gestellt wird und Markus Gisdol das dann mal erklären kann, weil er wird sich ja was dabei gedacht haben. Ich habe es aber zum Beispiel in diesem Spiel nicht verstanden, weil im Grunde jedes Anlaufen sinnlos war und es ist sowieso schon gar nicht so einfach, gegen eine Mannschaft anzulaufen, wo Choveleo und Udokai aufbauen. Oxford hat man jetzt noch nicht so oft gesehen in der Saison, der kann das grundsätzlich auch, aber Choveleo hat aktuell eine Sicherheit in seinem Passspiel, die ist wunderbar. Udokai spielt sehr, sehr gute Diagonalbälle auf Richter. Also es ist sowieso nicht einfach, die anzulaufen, aber sie dann in Unterzahl anzulaufen, weiß ich nicht.
Genau, und dann auch, ne, gerade, wie spricht man denn aus?
Choveleo
spricht man denn aus? Okay, das hatte ich immer anders im Kopf. Danke für das Füllen dieser Wissenslücke. Speziell der musste ja eigentlich quasi in der Position auf dem Feld dann noch wiederum von Duda angelaufen werden, der eigentlich, oder an den sicherlich Gisdol andere Hoffnungen auch geknüpft hatte, außer dass er sich müde läuft. Das ist dann im Zusammenspiel alles ziemlich ungünstig fürs Spiel des FC gewesen.
Und so wurde es dann das 0:1. Der FC damit bei 11 Punkten, eben dem besagten einen Punkt vor Arminia Bielefeld, 3 Punkte jetzt schon hinter Werder Bremen, zweimal erst konnte der FC gewinnen in dieser Saison, immerhin einmal davon bei Borussia Dortmund. Es geht jetzt weiter für Köln beim SC Freiburg, dann gegen Hertha BSC und dann beim FC Schalke 04. Und ihr habt die Betonung gehört, ich muss es nicht jedes Mal mit dazu sagen, welche der Spiele davon wichtig sind. Sind ja sowieso alle, jedes Spiel ist wichtig. Und für Augsburg geht es jetzt weiter. Zu Hause gegen den VfB Stuttgart, dann bei Werder Bremen, bevor man zu Hause gegen den FC Bayern die Hinrunde beschließt. Augsburg liegt mit 19 Punkten, jetzt 9 Punkte vor dem Relegationsplatz. 5 Punkte hinter den internationalen Plätzen, aber da ist auch nach allem, wie wir gerade Augsburg besprochen haben, dann vielleicht doch der Blick nach unten aktuell noch der wichtigere. Eine Mannschaft, die nach oben gucken kann, auch wenn sie das natürlich offiziell nie zugeben würde, die wollen wir jetzt besprechen, denn die hat in Bremen gespielt. Es ist allerdings nicht Werder. Sorry, liebe.
Ich wollte gerade sagen, redest du gerade von Bremen, die eigentlich europäisches Geschäft anstreben?
Schmerzhaft.
Ja, sorry, das war jetzt Salz in die Wunde, dabei dachte ich, ich hätte gar kein Salz mit dabei, liebe Werder-Fans, das war nicht beabsichtigt. Also wir sprechen über Werder gegen den 1. FC Union Berlin und nach einer, ich habe mir aufgeschrieben, fürchterlichen ersten Halbzeit, liegt Werder nach Toren von Becker und Avonie in der 12. und 28. Minute schon mit 0:2 hinten und auch in der zweiten wird es dann nicht wesentlich besser. Und so gewinnt Union Berlin schon wieder und kann auf dem 5. Tabellenplatz vorrücken mit 24 Punkten und Werder verliert schon wieder. Was die Frage stellt, Alex, was sind die Gründe für diesen Spielverlauf?
Ja, Deutschland hat jetzt einen echten Big City Club bekommen, ne? Der Hauptstadtclub.
Oh, und da geht das Salz auch noch in Herthaner Wunden. Also heute haben wir aber wirklich den großen Streuer.
Ja, also dabei. Da hatte ich eigentlich gedacht, dass es eher hinkommt als in die Hertha Wunden nach dem Spieltag. Aber gut. Ja, eigentlich ein Spiel, was für mich auf dem Papier auch erstmal nach viel Langeweile gerochen hat, weil Bremen auch ähnlich wie bei Schalke, da geht's wenig voran und da ändert sich wenig, wenn dann auch nur kurzfristig im Vergleich zum bisherigen Verlauf. Aber Union Berlin macht das richtig geil dieses Jahr. Die haben letztes Jahr mit viel Kampf und Willen die Klasse gehalten und haben dieses Jahr so ein bisschen das Fußballspielen erlernt. Und das finde ich tatsächlich bemerkenswert. Und ja, auch wenn das jetzt kein fußballerischer Leckerbissen insgesamt war, das Spiel. Also ich finde, bei Berlin sieht man immer mehr, dass es schöne Passkombinationen sind, die zu Torchancen führen oder dann am Ende auch zu den beiden Toren geführt haben. Das war ja jedes Mal auch schön rausgespielt und das finde ich beeindruckend. Also es ist ein toller Weg, den Berlin da geht. Union Berlin.
Ja, würde ich mit einstimmen in diesen Lobgesang. David, wie siehst du's?
Ja, ich bin auch nicht sicher, ob ich ein Riesenfan von Union werde. Allerdings muss man sagen, das hat Tobi Escher auch in seinem Rückblick der bisherigen Saison, glaube ich, beim Spiegel geschrieben, dass Union Berlin zu den Teams zähle, die so ein bisschen den Beweis mit sich brächten, dass guter Fußball durchaus auch belohnt wird, wenn man keinen Monster-Etat hat. Nun hat sicherlich Union einen weitaus größeren Etat, als sie das nach außen ausstrahlen wollen, glaube ich. Aber ne, es nützt ja nichts. Der Fußball, den sie spielen, ist schon kein Zerstörerfußball. Sie haben zwar relativ niedrige Passquoten, haben jetzt auch nicht gerne unbedingt lange den Ball, aber wenn sie den haben, dann wissen sie, was damit anzufangen. Dann haben sie mehr als nur einen Plan A und einen Plan A1, wie das jetzt zum Beispiel bei vielen der rustikalen FCAs aus der unteren Tabellenhälfte der Fall ist. Sorry nach Augsburg. Also sie stehen, glaube ich, zu Recht da oben. Ich weiß nicht, ob sie genau dort oben stehen müssten. Ich hatte schon das Gefühl, dass sie auch bei 1, 2, 3 Szenen sehr, sehr effizient waren. Ob sie das für lange werden halten können, da würde ich noch ein Fragezeichen dran machen. Aber sie sind weit mehr als die Treter, Langer Hafer und Standardtruppe, zu der sie zum Teil, glaube ich, so ein bisschen gemacht werden.
Schon ja, aber genau das, was du gesagt hast, hat ja dann schlussendlich auch zum 1:0 geführt. Ne? Also es war ja auch ein langer vertikaler Pass, der aus der eigenen Hälfte einfach vorne in die Spitze kam und was dann daraus die Angreifer gemacht haben, ich glaube Avoni war es, war ja schon eigentlich eine echt schön anzusehende Sache.
Total. Dieser Pass war
auch, ne?
Es war ein Laserpass von Knoche. Also der war richtig, richtig gut. Ja, und das geht mir nämlich so ein bisschen unter. Ich fand, dass bei beiden Toren sehr, sehr gute Aktionen mit dabei waren. Also das 1:0 war dieser Pass von Knoche, dann behauptet Avoni den Ball gegen Toprak, legt ihn auf Becker und der trifft mit seinem schwachen Fuß genau ins kleine Netz, also direkt ins Eck. Wunderbar. Und das 2:0, da gab es natürlich die Aktion gegen Friedl, ein leichtes Stoßen, deshalb spielt er einen Fehlpass in den Fuß von Andrich. Aber was Andrich macht, ist genial und das ist mir völlig untergegangen bei der Szene. Er leitet direkt weiter zu Avoni. Und der mit etwas Glück trudelt der Ball dann da über die Linie. Aber diese Handlungsschnelligkeit, das war für mich sinnbildlich für Union Berlin, nicht nur in diesem Spiel, sondern auch in den letzten Wochen. Die waren einfach immer einen Gedanken voraus und sie wussten aber auch in allen Situationen, was sie jetzt machen wollen. Also Knoche hat genau, als er den Ball bekommen hat, ich glaube, der hat aufgedreht und hat er sofort geguckt, hier vorne muss irgendwo Avoni sein oder Becker, den muss ich jetzt finden. Und dann hat er diesen Pass gespielt. Und das ist ein ganz krasser Unterschied von Union Berlin zu so vielen anderen Mannschaften. Und das ist das, was mich wirklich ein bisschen frustriert in dieser Saison, weshalb ich im Vorgespräch gesagt habe, bei mir verschwimmen die Spiele so ein bisschen, weil alle denselben Brei spielen. Bei Union Berlin ist es nicht so. Jeder weiß, was er zu tun hat. Und das reicht dann auch schon, um in dieser Bundesliga mindestens die Hälfte der Liga zu besiegen.
Definitiv. Und was ich besonders gut fand, das war das, was ich vorhin meinte, die verschiedenen Pläne, die sie haben. Denn ihr eigentlicher Plan A0, Kreativzentrale Kruse war ja gar nicht auf dem Platz. Und trotzdem hattest du nicht das Gefühl, dass sie jetzt in ihren wenigen schlechten Automatismen gefangen sind, in Ermangelung von Kruse nicht so richtig wissen, was sie jetzt mit dieser Elf machen sollen, die sie da auf dem Platz haben. Nein, sie haben pragmatisch gespielt, sie haben das ausgespielt, was sie auf dem Platz hatten. Auf ihre Trademark-Art, könnte man sagen. Und damit das genaue Gegenteil von dem gemacht, was Werder Bremen getan hat. Dort konntest du weder im Pressing noch in der Raumaufteilung noch in der kompletten Offensive irgendwie erkennen, was da mal geplant gewesen ist. Entsprechend auch die ziemlich angefressene Reaktion von Herrn Kohfeldt nach dem Spiel, die ich verstehen kann. Da hat es einfach an allem gefehlt. Und ohne jetzt den Mannschaften des unteren Tabellenbereichs unterstellen zu wollen, dass das dort überall genauso wäre. Aber dass viele Basics, dass so Grundautomatismen im Spielaufbau schwer erkennbar sind oft, das ist schon was diese Vereine eint. Und da würde ich dir recht geben, hebt sich Union zum Beispiel deutlich ab.
Ja, also Werder war tatsächlich in allen Belangen schlecht und das fängt schon mit so, Zweikampfführung ist immer so ein schwieriges Argument, weil wir Deutschen und uns auch immer so ein bisschen an Zweikampfführung aufgeilen und die berühmte Zweikampfquote von 52% und die 3 gelaufenen Kilometer mehr sind dann immer der Grund, warum eine Mannschaft gewonnen hat. Es ist aber halt auch ein Faktor, den du nicht aus dem Sport rauslassen kannst, aus einem Zweikampfsport, wie Fußball nun mal einer ist, und in dem Spiel war es halt einfach wirklich wirklich krass. Also wenn du die Trikots verdeckt hättest und mich gefragt hättest, eine von beiden Mannschaften spielt ihr zweites Bundesliga-Jahr, die andere ihr, weiß nicht, Da setze ich mich jetzt gerade in die Nesseln.
Nulltes.
Wann ist Werder abgestiegen? Das war 79, glaube ich. In diese Nesseln habe ich mich gesetzt. Wäre ich davon ausgegangen, dass Union Berlin diejenige Mannschaft ist, die schon so lange in der Liga ist, weil die waren so abgezockt und die waren so geradlinig und Werder Bremen hat ja keinen Stich gemacht. Und dass Werder schlecht spielt oder ja, doch, schlecht. Es ist einfach schlecht. Es tut mir leid. Es ist einfach zu langsam und sie kriegen den Ball nicht mehr in ordentliche Abschlusspositionen. Sie haben immer eine gute Anfangsphase zu Hause, die ersten 20 Minuten, und dann geht es immer dahin. Dieses Spiel habe ich schon 18 Mal gesehen. Jetzt haben sie 18 Mal geflankt in dem Spiel in den Strafraum mit Friedrich, Knoche und Hübner. Was soll das? Also klar ist Augustinsson ein einziger Mann, der mal irgendwie und Selassie. Also daher kommt das mit den Flanken. Ich kann es schon verstehen. Aber innen drin stehen Sargent und Osako. Also sorry, es tut mir leid, es ist
Plus Osako und Schmid standen sich gefühlt das halbe Spiel in ihren Räumen irgendwo auf den Füßen. Das hat es natürlich dann Union sehr, sehr leicht gemacht, das Zentrum zu verengen, weil Werder diese Enge auch sofort angenommen hat. Total. Dann kommst du halt in der nächsten defensiven Umschaltsituation nicht in den Deckungsschatten oder kommst nicht dazu, einen effektiven Deckungsschatten zu stellen. Es passiert genau das, was wir bei dem Spiel vorhin auch hatten, dass da zwei Leute dann eine Dreierformation der Berliner anlaufen müssen, sich müde machen, das Pressing hilflos aussieht. Entsprechend hat es mich echt nicht gewundert, nach dem Spiel bei Twitter mehrere Analogien vorgefunden zu haben, wo Werder und Berlin jeweils mit einer Jugend und einer A-Mannschaft oder einer Herrenmannschaft verglichen worden sind. Das ist schmerzhaft, tut mir sehr, sehr leid für die Werder-Fans, aber das hat sehr genau wiedergegeben, wonach sich das Spiel auch für mich angefühlt hat. Und da war gefühlt immer ein Meter zu wenig, immer 1,5-2 Sekunden zu wenig bei Werder, egal ob mit oder ohne Ball.
Ja, und vom Spielaufbau her ist das ein bisschen Hertha BSC unter Dardai inzwischen. Also sehr, sehr viel hinten den Ball zwischen den Innenverteidigern und dem Christian Groß, der sich dann oft fallen lässt, nochmal hin und her gespielt. Nur hat das Hertha mit dem Ziel gemacht, den Gegner sich zurechtzulegen und irgendwann den entscheidenden Ball zu spielen. Das passiert bei Werder nicht. Das ist alles, ja, es ist schwierig. Und von 16 Dribbling-Versuchen nur 3 gewonnene zeigt halt dann auch, warum man dann eben auch aus dieser Statik heraus keine Dynamik erzeugen konnte. Klar, der Gegner auch sehr, sehr gut. Union das wunderbar gemacht, haben wir ja aber schon angesprochen. Das ist schon echt wenig bei Werder, das muss man sagen. Und es ist nach den Spielen, die sie hatten, das 1:0 in Mainz, das 3:0 im DFB-Pokal bei Hannover 96, ist es wirklich ein enttäuschender Rückschritt. Das kann man, glaube ich, schon so deutlich sagen.
Ja, und auch was du gerade geschildert hast, diese Situation der Ballzirkulation bei Werder, das ist ja auch weniger dann eine Phase der Ballkontrolle, die damit einhergeht, sondern vielmehr sowas, als ob du mir einen Ball zuwerfen würdest und sagtest, halt hoch. Ich kann den dann vielleicht 10-mal hochhalten, aber das ist dann 10-mal höchste Eisenbahn und immer so an der Schwelle zum totalen Kontrollverlust und Beinbruch. Und das ist so ein bisschen das, was Werder da, oder der Gefühlsunterschied zwischen Werder und beispielsweise Hertha in der Phase damals.
Damit hätten wir auch noch eine schöne popkulturelle Referenz an die höchste Eisenbahn eingebaut in dieses Segment. Dann lasst es uns an der Stelle auch zumachen. Für Werder geht es jetzt weiter in Leverkusen, bevor man zu Hause gegen Augsburg spielt. Das ist auch so ein Zungenschnalz-Spiel, Werder gegen Augsburg. Ich glaube, es ist nicht sogar englische Woche. Ich weiß es gerade nicht, aber Werder gegen Augsburg Dienstagabend. Call me in, count me in. Und dann geht es zu Gladbach für Werder, die mit 14 Punkten 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz haben. Und nach oben muss man nicht gucken aktuell. Für den ersten FC Union Berlin geht das jetzt richtig gut weiter. Also, dass die 24 Punkte sensationell sind, sowieso klar. Dass nur 2 Niederlagen nach 14 Spielen super ist, auch klar. Dass der Tabellenplatz 5 super ist, auch klar. Jetzt kommen 2 Heimspiele gegen Wolfsburg und gegen Leverkusen. Und ich möchte beide Mannschaften erstmal gegen Union Berlin spielen sehen. Und dann spielt man noch gegen Leipzig. Wer weiß, wird Union vielleicht sogar der Meistermacher für die Bayern, indem sie alle anderen besiegen. Man möchte es nicht mehr komplett ausschließen. Union definitiv eine der Mannschaften, die Spaß macht in dieser Saison. Von Union Berlin und Werder Bremen kommen wir zur TSG aus Hoffenheim und zum SC aus Freiburg. Und das war Also die erste Hoffenheimer Halbzeit, da kannst du auch Benny Hill Musik drunter legen und es in doppelter Geschwindigkeit laufen lassen. Da lief wirklich alles falsch. Also ich meine, das ist nicht hämisch, es ist einfach nur Wahnsinn, was Hoffenheim derzeit manchmal für Probleme hat. Im Schnelldurchlauf die erste Halbzeit, 7. Minute, Santa Maria trifft eine durchgerutschte Flanke ins kurze Eck. Beim Tor verletzt sich Sebastian Rudi und muss ausgewechselt werden. 17. Minute, Kevin Akpobuma verletzt sich und muss ausgewechselt werden. 34. Minute, der eingewechselte Bogart bekommt eine verlängerte Ecke an die Hand, beziehungsweise bekommt er sie an die Hand. Es gibt Bilder der Sportschau, die sagen mit Lupe, er hat ihn nur an die Nase bekommen. Der DFB sagt, diese Mittel lagen nicht zur Verfügung. Das heißt, der Handelfmeter, der gegeben wurde, wäre korrekt gewesen. Sei es wie es sei, so schießt Vincenzo Grifo das 2:0. Und dann 42. Minute, Kasim Adams grätscht eine scharfe Hereingabe von Demirovic ins eigene Netz. Und das war nur die erste Halbzeit. Es wurde besser in der zweiten Halbzeit. Ilas Bebou macht's nochmal spannend. Da ist auch durchaus Freiburg nochmal ein bisschen ins Wanken geraten. Aber so bleibt es letztlich bei einer Niederlage für Hoffenheim, die ja auch zusammen mit dem DFB-Pokal ausscheiden gegen Greuther Fürth vor der Weihnachtspause durchaus in der Bredouille sind. Aus den letzten 5 Pflichtspielen nur eines gewonnen bei Gladbach und 4 verloren. 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. David, was fangen wir jetzt dann damit an? Also, wie sehr wollen wir das einpreisen, dass Hoffenheim halt auch wirklich eine gebeutelte Mannschaft ist?
Ich wollte gerade einsetzen mit, ich halte Hoffenheim für die Mannschaft, die ich am wenigsten greifen kann aktuell. Entsprechend geht das auch schon so in die Richtung, denn ich warte gefühlt jede Woche darauf, dass der Hoffenheim jetzt den Durchbruch schafft. Zuletzt war es so, dass man gesagt hat, nun ja, lass erstmal die ganzen Corona-Ausfälle wieder zurückkehren, den Kader sich so ein paar Wochen finden, dass eben die viel zitierten Automatismen auch mal entstehen können und dann. Aber A, kommt Hoffenheim nie an den Punkt, weshalb es mir schwerfällt, da ein Urteil zu fällen, und B, passieren dann in den Spielen, dieses hier exemplarisch, zum Teil recht viele freaky Dinge, die das schwer machen, da jetzt Muster heraus zu klamüsern. Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass Hoffenheim zweifellos den Ball möchte, also sicherlich beflissen ist, auch Fußball zu spielen, mehr als die Vereine, die um Hoffenheim herum rangieren in der Tabelle. Mhm. Sicherlich viel zulässt, das war bei ihnen immer so. Ich aber das Gefühl habe, wann immer sie jetzt nicht in der Spielphase drinstecken, wo alles schief läuft, so wie das jetzt zweifellos in der ersten Hälfte dieses Wochenende der Fall war, dass das auch Hand und Fuß hat, was da passiert. Also sie spielen zum Teil schöne Spielzüge, sie haben zum Teil eine richtig intelligente Raumbesetzung, sie haben mit Kramaric und anderen Leute, die Geschicklichkeit und Speed gut verbinden in der Offensive. Aber dann. Es fällt mir schwer, ein Urteil zu fällen.
Alex, was ist dein Take zu Hoffenheim?
Eigentlich genau das Gleiche. Also Hoffenheim hat vom Personal auf dem Papier eigentlich eine viel größere oder ein viel größeres Potenzial als das, was sie abrufen. Also auch mit der Aufstellung, mit der sie gestern ins Rennen gegangen sind. Da stehen so viele gute Leute auf dem Platz mit Bebou, mit Kramaric, mit Belfodil, hinten mit Akpoguma. Also da sind viele Leute, die mir echt gut gefallen, aber dann läuft vieles nicht zusammen. Manchmal hat auch einfach so ein bisschen die Giftigkeit gefehlt, das ist mir gerade bei Vogt aufgefallen, der auch, ich glaube, das war beim 1:0, so ein bisschen einfach nur nebenher gelaufen ist, anstatt mal intensiv in den Zweikampf reinzugehen und zu stören. Und Freiburg macht halt, was Freiburg so macht, ne? Aus seinen Möglichkeiten einfach das Maximum rausholen.
Ja, also das, was Freiburg in den letzten Spielen so macht. Also das ist jetzt der 4. Bundesliga-Sieg in Folge, zwischendurch noch ein 0:1 im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart. Bei denen läuft's gerade. Aber das stimmt natürlich. Also sowohl die Qualität auf Hoffenheimer Seite, ich fand Cessignon ist da auch immer noch einer der Besten in der etwas unglücklich gelaufenen jüngeren Vergangenheit von Hoffenheim, der gefällt mir da eigentlich ganz gut. Aber gegen einen Gegner, der gerade sein System gefunden hat, wie eben Freiburg mit diesem 3-4-3 oder 5-2-3 gegen den Ball dann meistens mit einer sehr, sehr guten Doppelsechs. Ich fand, Santa Maria hat sein bestes Spiel für den SC gemacht. Da darfst du da halt auch nicht so viel zulassen, weil Freiburg jetzt gerade in der Phase ist, in der man wieder die Mittel hat, das zu bestrafen und in der man so ein Spiel dann auch über die Zeit bringt, obwohl es nochmal wackeliger wurde. Nach einem Einwurf übrigens auf einen Hoffenheimer. So ist das 1-3 entstanden. Da drehst du durch. Hört euch Kurzpass Nummer 121 an. Da habe ich mit dem Einwurftrainer des FC Liverpool gesprochen. Ist schon eine Weile her. Aber dann bringt halt zum Beispiel Freiburg Höhler und Petersen noch mit rein. Und im ersten Moment macht das eigentlich keinen Sinn, also im klassischen Sportreporter-Sprech, Moment mal, er bringt nochmal zwei Stoßstürmer, aber es geht natürlich darum, wie die anlaufen und wie die Bälle festmachen und das hat auch wirklich funktioniert, also du hast sofort einen Effekt gesehen, obwohl der Ball ja ganz selten in ihren Regionen dann tatsächlich war und das ist halt die Fähigkeit, die gerade Freiburg drauf hat, dass sie dann so ein Spiel auch nach Hause bringen, obwohl es wirklich nochmal wackeliger wurde nach dem 1-3.
Und man muss sagen, dass von den Mannschaften, und das sind ja nun wirklich zahlreiche, die früh und aggressiv pressen wollen, die mannorientiert den aufbauenden Gegner attackieren wollen, dass Freiburg mit am besten, am strukturiertesten macht. Also diese Zweikampfaggressivität, die immer so als Sammelbegriff für alles, was in einem Zweikampf gut laufen kann, hergenommen wird, die ist bei Freiburg schon, oder die greift, ist sehr, sehr effektiv. Und ich fand es kein Zufall, dass auch Vogt, von dem ich nicht wahnsinnig viel halte, muss ich ehrlich sagen, in dieses Gegentor verwickelt war. Denn Freiburg hat ihn auch ganz gezielt angelaufen und hat ganz gezielt Angriffe über seine Seite initiiert. Was jetzt sicherlich kein super Hot Take ist, wenn du einen Verteidiger identifizierst, der seine Probleme in der Entscheidungsfindung in manchen Zweikämpfen hat, dass du den dann irgendwie in den Fokus deiner Angriffsbemühungen stellst. Aber es ist eben schlau. Freiburg macht das, was es kann, wie gerade eben gesagt wurde. Und dann ist es auch nur recht und billig, dass das gut funktioniert. Ja, zumal Hoffenheim eben wieder mal eine Freak-Woche hatte. Vielleicht darf man dann doch nicht erwarten, dass das für einen Sieg gegen eine der heißesten Mannschaften der Liga reicht.
Ja, und eben das zustande kommen. Deswegen habe ich das auch gleich so mit anmoderiert. Es ist tatsächlich, ja, also bei Hoffenheim, da wird es jetzt schon sehr wichtig. Okay, ich weiß, ich sage das jetzt schon zum vierten Mal, aber es tut mir leid, wenn der Spielplan halt nur mal so ist, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich sage euch jetzt einfach die nächsten Gegner von Hoffenheim und dann denkt ihr euch, ob es jetzt gerechtfertigt ist, dass ich zum vierten Mal nacheinander sage, die nächsten Spiele werden entscheiden. Hoffenheim spielt jetzt gegen Schalke, Bielefeld, Hertha und den ersten FC Köln. Rums. Die nächsten Spiele werden entscheiden. Ich muss es nochmal sagen. Aber es ist halt wirklich so. Da kann man jetzt allerdings auch sich ein Punktepolster holen, wenn das besser läuft als bisher. Also man muss jetzt auch nicht die absolute Alarmanlage schon anmachen. Und auf Freiburger Seite fand ich ganz interessant, was Turboris unter mitmachen.rasen.de im Forum geschrieben hat. Mit dem Sieg steht der SC jetzt genauso da wie in der letzten Saison, wenn man alle Ergebnisse gegen genau die gleichen Gegner rechnet. Also dann eben Stuttgart für Paderborn und Bielefeld für Düsseldorf. Dann hat der SC jetzt genauso viele Punkte geholt wie damals. Das heißt, die Diskussion um wie schwer oder leicht war das Auftaktprogramm im Vergleich zur letzten Saison, an die können wir jetzt einen Haken machen und können sagen, das hat sich ausnivelliert und Freiburg hat ja jetzt sogar noch die Chance, mehr Punkte zu holen. In der letzten Saison waren es, das hat er auch geschrieben, ich habe es mir nicht notiert, ich glaube 3 Punkte, die man aus den verbleibenden 3 Spielen noch geholt hat. Die verbleibenden 3 Spiele gehen jetzt gegen den ersten FC Köln, den FC Bayern und Eintracht Frankfurt. Vielleicht gelingt das ja Freiburg und mit 20 Punkten steht man ja 10 Punkte vor dem Relegationsplatz auch gut da. Und von diesen 20 Punkten hat man mal eben 14 in den letzten 6 Ligaspielen geholt. Läuft beim SC. Gut, dann gehen wir in der Tabelle einen Platz weiter nach oben. Nein, es sind mehrere Plätze weiter nach oben, die wir da müssen von Hoffenheim. Wir wollen zum VfB Stuttgart und über den VfB sprechen, der auf Tabellenplatz 11 liegt und das Samstagabend Topspiel hatte gegen RB Leipzig. Und auch hier hatten wir Slapstick-Elemente mit dabei, allerdings vor allem auf Seiten von Rasenball in der Art und Weise, wie man Chancen vergeben hat gegen den VfB. Aber dann trifft in der 67. Minute Dani Olmo dann doch und kurz vor Schluss hält Gulaschi gegen Waldemar Anton den Dreier für Leipzig fest, der ja auch zur zwischenzeitlichen Tabellenführung gereicht hat. Alex, was ist aus diesem Spiel mitzunehmen, sollte man es verpasst haben?
ist mir schon mal ein Rätsel, wie die Spielplanansetzung den VfB Stuttgart gegen Leipzig zum Topspiel am Samstagabend machen kann. Also es kann mir doch keiner erzählen, dass wenn wir über Einschaltquoten Gleiches reden, dass das das interessanteste Spiel war, was der Spieltag zu bieten hatte. Also das hat mich schon mal im Vorfeld so an diesem Spieltag maßlos geärgert. Dann sind ein paar Spiele zeitgleich um 15:30 und dann freut man sich auf das Abendspiel und dann steht da Stuttgart gegen Leipzig.
Ja. Das ist ein guter Einstieg ins Segment. Jetzt jubeln schon alle in den YouTube-Kommentaren. Alle VfB-Fans und alle Rasenball-Fans. Aber es war.
Ich habe mich drauf gefreut.
Es war doch ein interessantes Spiel. Na, also, David hat sich gefreut. Warum?
Ich muss wirklich sagen, dass ich mich aktiv, nicht ideologisch jetzt, aber rein sachlich fußballerisch auf das Spiel gefreut habe, weil der VfB einfach eine Bombenhinrunde gespielt hat. Ich muss gestehen, dass ich in Woche 2 ungefähr 99% der Spieler in Stuttgarts Kader nicht namentlich kannte. Dann aber umso mehr überrascht war, wie sehr sie den auch nicht übermäßig komplexen, aber eben geilen und gut anzuschauenden Spielstil sehr wuchtig, sehr auf individuelle Dribblings und 1-zu-1-Situationen, natürlich auf aggressives Pressing, auf Athletik ausgelegten Fußball da zelebrieren. Sicherlich einen, den RB auch spielen kann, wobei ich jetzt, wenn man mal davon ausgeht, dass RB auch grundsätzlich aufgrund der Konzernstrategie, nenne ich es mal, eine Pressing-fokussierte Mannschaft ist, würde ich trotzdem sagen, dass RB vielleicht einfach so ein bisschen wie der große Bruder des VfB gewirkt hat in diesem Spiel. Also zwei intensiv spielende, technisch starke, aggressiv und hochpressende Mannschaften, von denen aber eine, so hatte ich das Gefühl, in diesem Spiel nur das als Waffe hatte, während die andere, der große Bruder RB oder Raba, whatever, eben auch in der Zwischenzeit dominantes Spiel aufgeschnappt hat und entsprechend Stuttgart so sehr, sehr wenig stattfand. Also dieses Spiel hat für mich nicht das gehalten, was es am Anfang so ein bisschen versprochen hatte. Ja, denn wenn man ehrlich ist, hätte RB gefühlt zur Halbzeit 4-0 führen können.
Ja, das war das, was ich andeuten wollte.
Genau, das ist auch das, was unterm Strich noch bei hängen geblieben ist, dass die Chancenverwertung von Leipzig, das war schon eigentlich, deutet sowas immer darauf an, dass sie am Ende mit nur einem Punkt oder mit gar keinem nach Hause fahren. Aber dafür war Stuttgart an dem Tag auch zu ungefährlich.
Ja, und Gulacsi zu gut. Also dieser Save, diese Parade da in der 89. Minute, die war schon auch wirklich gut. Das bei Leipzig, das ist schon wirklich ein interessantes Phänomen, weil wir das bei Nagelsmann-Mannschaften jetzt schon häufiger gesehen haben. Also diejenigen Hoffenheim-Fans, die es jetzt auch in dieses Segment rüber geschafft haben, die werden sich da ganz gut erinnern können. Wobei ich finde, dass es bei Leipzig jetzt nochmal andere Gründe hat als damals bei Hoffenheim, wo man auch seine Chancen nicht verwertet hat. Ich finde, Leipzig fehlt auch wirklich ein klarer Stürmer. Und ich kann den Ansatz mit Forsberg, Haidara und Angelino verstehen. Und der funktioniert auch bis zum Torabschluss super. Punkt. Bis zum Torabschluss funktioniert der super. Und auch Dani Olmo ist ein ganz, ganz toller Spieler. Ich sehe ihn aber ein Stückchen lieber, wenn er den Pass vor dem Tor spielt, als den Torabschluss selber zu haben. Auch wenn er jetzt dann in dem Spiel den entscheidenden Treffer gemacht hat. Aber das geht Leipzig wirklich ab und ein bisschen, also da kam mir dann auch der Wechsel von Pausen für Kampel in der 66. Minute. Den hätte ich ehrlich gesagt früher erwartet. Also das ist natürlich jetzt alles gut gegangen und der Max hat sowieso weniger Ahnung als jeder Bundesliga-Trainer, das ist mir eh schon klar. Aber ich finde die Art und Weise, wie Leipzig seine Chancen vergibt, das ist für mich eindeutig ein Problem einfach der Spielertypen, die vorne drin spielen. Die haben keinen, der mit einem Kontakt die Hereingabe ins Tor macht, sondern die haben lauter Spieler, die mit einem Kontakt irgendwie versuchen, ihn aufs Tor zu bekommen. Und da geht halt einfach viel zu viel am Tor vorbei oder mit zu wenig Wumms aufs Tor. Und Kobel hat auch sehr, sehr gut gehalten. Das kommt in dem Spiel noch mit dazu. Und auf der anderen Seite haben wir den VfB. Man möchte jetzt natürlich nicht erwarten von einem Aufsteiger, dass er Leipzig herspielt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich eine Tendenz, die jetzt durchaus bei Stuttgart zu beobachten ist. Also man hatte das sensationelle 5:1 gegen Dortmund, dann immerhin ein 2:2 gegen Union Berlin. Aber jetzt zwei Niederlagen, natürlich gegen sehr gute Gegner mit Wolfsburg und Leipzig. Aber so langsam nivelliert sich der sehr gute Saisonstart von Stuttgart. Es sind 8 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ich will jetzt da nicht die Abstiegsdiskussion aufmachen. Aber ist das Zufall, Alex, dass die da so jetzt wieder ein bisschen hinten reinrutschen? War das erwartbar oder fehlt da vielleicht auch ein bisschen was, was sie am Anfang der Saison hatten, deiner Meinung nach?
Ich weiß nicht, vielleicht hat das tatsächlich auch ein bisschen was mit den Nebenkriegsschauplätzen zu tun, die sie sich jetzt aufgemacht haben. Sie sind ja jetzt mehr in Funk und Fernsehen zu finden gewesen, aufgrund von offenen Briefen, die man sich gegenseitig schreibt, anstatt aufgrund von Leistungen. Und sie haben zu Beginn der Saison wirklich auch einen guten Fußball gespielt und machen sich jetzt selbst das Leben schwer. Und ich glaube, dass ja, also wenn so eine Unruhe im Verein ist, dann färbt es früher oder später auf die Mannschaft ab. Ich weiß nicht, ob das immer so einen unmittelbaren Zusammenhang hat, dass es jetzt ausgerechnet die zwei letzten Spiele waren, wo das jetzt auch langsam so ein bisschen öffentlich wird. Aber wenn so Sachen, so Querelen öffentlich werden, dann sind sie ja meistens auch schon lange, lange vorher da. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass das eine durchaus Hand in Hand mit dem anderen geht und dass da mehr Ruhe im Vereinsumfeld dem Fußball gut tun würde.
In die Richtung hätte ich gar nicht gedacht, aber es stimmt natürlich. Was heißt denn gute Zeiten, schlechte Zeiten auf Schwäbisch? Gute Zeiten, schlechte Zeiten. So ein bisschen geht es dementsprechend ab. Und vielleicht ist es aber auch, also neben dem, dass die Gegner gut waren, habe ich auch das Gefühl, dass Stuttgart jetzt ein bisschen mehr für Dinge bestraft wird, die man die ganze Saison schon macht. Also gegen Leipzig zum Beispiel ist man ja hoch angelaufen, das hast du ja auch gesagt, David. Man hat so ein bisschen so quasi zwei Varianten derselben Spielphilosophie bei beiden Mannschaften gesehen. Und das Problem waren aber jetzt gar nicht direkte Ballverluste, die man hatte bei Stuttgart, sondern einfach nur, dass man sehr, sehr luftig stand. Also dass Leipzig da auch wirklich viele Korridore hatte, in die man reinspielen konnte. Auch dafür ist natürlich die Aufstellung dann mit Forsberg. Also wie gesagt, hat schon aus dem Sinn auch Sinn ergeben, da keinen klaren Stoßstürmer reinzustellen bei Leipzig. Das hat sehr gut hingehauen. Und das sind aber Räume gewesen, die hat der VfB schon auch am Anfang der Saison angeboten. Da hat man halt dann nur noch die Tore gemacht, um sich eine Unentschieden-Serie letztlich zusammen zu schustern und so sehr lange ungeschlagen zu bleiben.
Ja, und man muss auch sagen, während ich jetzt gerade eben, ich glaube, bei Hoffenheim gesagt habe, dass ich da wöchentlich auf den Durchbruch warte. Es ist leider bei Stuttgart so, dass ich ein bisschen auf den Zusammenbruch oder zumindest auf einen Knick warte, weil wir A, natürlich viele Spieler dort haben, die noch wenig Bundesliga-Erfahrung mitbringen, B, der Kader, so stimmig er zusammengestellt sein mag, auch ein Stück weit noch nicht die Breite haben kann, die dieses Projekt wahrscheinlich oder hoffentlich mal in 2-3 Jahren haben kann, wenn sich der Vorstand nicht bis dahin aufgelöst haben sollte oder so. Also entsprechend, obwohl jetzt ordentliche Spieler von der Bank gekommen sind gegen RB, glaube ich einfach dem VfB noch die Breite fehlt, um so einen aufwendigen Fußball, speziell natürlich in so einer horrormäßig gestaffelten Saison wie dieser mit Covid, bis zum Schluss durchzuziehen. Und man muss auch sagen, wenn man sich die Spieler mit den besten Dribbling-Werten der Liga anschaut, da sind, glaube ich, 3 Stuttgarter unter den besten 10. Mangala, was ich besonders spannend finde, der ja im Prinzip so eine Art Takt- und Stabilitätsgeber im zentralen Mittelfeld ist, unter diesen Spielern, heißt, also der VfB muss erstmal athletisch, konditionell, aber dann eben auch so in puncto Spritzigkeit immer voll auf der Höhe sein, um seine individuellen Stärken auszuspielen auf verschiedenen Positionen. Und ich glaube, das kann nicht dauerhaft gut gehen.
Ja, das sieht man vielleicht bei Silas noch mehr als bei Mangala. Ich fand, Mangala hatte wieder einiges.
Mangala Szenen, fand ich gut, ja.
Bei dem habe ich so Zakaria-Vibes inzwischen, weil der noch mehr als Endo Fehler, also er spielt fehlerfreier als Endo. Endo spielt manchmal die spektakuläreren Pässe, aber Mangala hält auch mal gegen 2 Spieler den Ball. Und der hatte 3 Situationen, glaube ich, gegen Leipzig, wo sie ihn eigentlich schon hatten. Wo eigentlich die Pressingfalle schon zugeschnappt ist. Und er dreht sich aber irgendwie raus und spielt dann aber auch noch einen konstruktiven Pass nach vorne. Also
hätte man den mal in Dortmund behalten. Naja.
Ach, sprechen wir von Mangala oder von Ben Manga? Jetzt bin ich mir gerade nicht...
Also Entschuldigung, von Mangala.
Nee, das sollte ein Wortwitz sein. Und der eigentliche Dortmunder Abgang ist natürlich Sven Mislintat. Aber jetzt kommen wir in ganz andere Gefilde der Diskussion. Auf Leipziger Seite hat völlig zu Recht im Forum aus -LE noch zwei Spieler hervorgehoben, nämlich Pete Golaschi, den haben wir schon genannt, und aber auch Willi Orban. Und den hatte ich mir auch aufgeschrieben, weil das Wahnsinn ist, dass mit welcher Präsenz Willi Orban jetzt einfach wieder da ist bei Leipzig. Und nur weil er selten so spektakuläre Szenen wie Upamecano geht er ein bisschen unter im direkten Vergleich, aber Leipzig mit 9 Gegentreffern nach 14 Spielen immer noch eine grandiose Defensive, das muss man sagen. In den letzten 5 Spielen inklusive Pokal gegen den FC Augsburg hat jetzt Leipzig 5-mal in Folge zu 0 gespielt und nach Atletico, die 5 Tore erst gefangen haben, stellt Leipzig die zweitbeste Defensive Europas. 3 Gegentreffer hat man allein gegen Bayern gefangen. Das alles sind Infos, die nicht ich recherchiert habe. Danke an aus LE. Und für die beiden Mannschaften geht es folgendermaßen weiter. Leipzig hat jetzt ein ganz spannendes Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Dann geht es zu Wolfsburg und dann gegen den ersten FC Union Berlin. Das heißt, die nächsten Gegner für den Tabellenzweiten Leipzig sind der Tabellenvierte, der Tabellensechste und der Tabellenfünfte. Für den VfB aus Stuttgart andererseits geht es jetzt weiter in Augsburg. Das ist der Tabellenzehnte, also direkter Tabellennachbar. Dann geht es zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, Tabellenplatz 7 und gegen Arminia Bielefeld, Tabellenplatz 16. 8 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat der VfB, so wie ich es vorhin angesprochen habe. Die eigentliche Überraschung dieses Spieltags ist natürlich die Eintracht aus Frankfurt. Warum? Weil die Eintracht immer verliert, und zwar deutlich, wenn Alex hier im Rasenfunk ist. Und dementsprechend haben wir alle damit gerechnet, dass das gegen Leverkusen so kommen würde. Und es sah eigentlich auch genau so aus, denn die Eintracht beginnt ganz gut. Und dann macht Amiri mit etwas Glück, aber dann auch viel technischem Vermögen das 1:0. Und man hatte das Gefühl, ja gut, jetzt geht es so, wie es halt immer geht, bevor dann Alex hier über die Eintracht sprechen darf im Rasenfunk. Aber es kam dann doch anders. Dann dreht die Eintracht dieses Spiel noch. Man höre und staune durch einen Treffer von Armin Younes in der 22. Minute und einem erzwungenen Eigentor von Tapsoba in der 54. Minute. Und es gab noch Chancen auf mehr. Hinten raus wurde es spannend. Kamada vergibt eine Chance, bei der er nicht nur die Zeitung holen, sondern sogar noch das Kreuzworträtsel hätte lösen können, bevor ihn der nächste Leverkusener attackiert hätte. Aber, und das ist dann die nächste Überraschung dieses Spieltags, die Eintracht bringt eine Führung über die Zeit. Alex, wie war das möglich?
Ich glaube, das ist so ein bisschen unserer geänderten Spielart und Weise geschuldet, die wir so seit 3-4 Spielen an den Tag legen. Seitdem Hütter verstanden hat, dass zerstörerischer Fußball nicht das Mittel der Wahl ist und versucht hat, Leute auf den Platz zu stellen, schon in seiner Aufstellung, die Fußball spielen können und nicht die besonders gut Grätschen verteidigen oder sonst irgendwas können, sondern die tatsächlich einen feinen Fuß haben. Und ich glaube, das sieht man, das spürt man. Mhm. Und ich hatte im internen Tippspiel tatsächlich bis kurz vor Anpfiff auf ein Unentschieden getippt, und als ich die Aufstellung gesehen habe, bin ich umgeschwenkt auf einen Sieg. Weil ich einfach davon überzeugt bin, dass die Eintracht echt einen guten Fußball spielen kann, wenn wir offensiv spielen und wenn wir nicht versuchen, mit, keine Ahnung, Rode und Ilsanka auf der 6 das Spiel kaputt zu machen, nach vorne hin zu weite Wege haben. Und deswegen war ich guter Dinge. Klar war das alles noch ein bisschen mit der nötigen Eintracht-Euphorie verheiratet und vielleicht auch mit einer kleinen Arroganz dabei. Aber ich hatte Bock drauf, nachdem ich die Aufstellung gesehen hatte.
Und welche Rolle spielt dabei, also Younes und Kamada waren jetzt die beiden Spieler hinter Silva, das hatte man auch schon mal mit Younes und Barkok, glaube ich, gegen Augsburg, das war auch schon so ein Spiel, wo auf einmal Fußball gespielt wurde. Was sich jetzt aber noch so ein bisschen verändert hat, ist so eine Asymmetrie im Spiel nach vorne und gegen den Ball. Also gegen den Ball ist es, wenn man Zeit hat, eine Fünferkette, mit Ball ist es eher eine Viererkette, also Durm lässt sich eher auf Höhe von der letzten Reihe fallen und Kostic schiebt nach vorne. Spielt das deiner Meinung nach da auch noch eine Rolle oder ist das gar nicht so entscheidend, weil es eher eine Defensivmaßnahme ist?
Ich glaube, der große Unterschied passiert in der Mitte. Nämlich da, wo So mittlerweile richtig auftritt. Oh, also ich finde, der hat so auch gegen Leverkusen echt ein gutes Spiel gemacht, ja. Und das ist einer, der am meisten verkannten Spieler im Kader bei uns, weil ich finde, der belebt das Spiel und der hat ganz, ganz großen Anteil daran. Trifft die richtigen Entscheidungen, der läuft viel, sowohl nach vorne als auch nach hinten. Der Pass auf Younes, der war großartig. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach der entscheidende Punkt, dass wir mit Hasebe auf der 6 den letzten defensiven Part haben und alles andere sich nach vorne ausrichtet.
Hör gut zu, erster FC Köln. Das ist doch genau das Thema. Aber
Ja, und dadurch, dass Rode halt gelb gesperrt war, war eigentlich meine große Befürchtung, dass jetzt wieder zurückgefallen wird in alte Muster, dass wir gucken, dass wir Ilsanker auf die 6 nehmen, Dominik Kohr als eher den Achter mit vorne reinstellen. Aber dass Hütte sich tatsächlich getraut hat, Hasebe auf die 6 zu stellen und trotzdem mit So zu spielen, wurde halt einfach belohnt.
Mhm. Also So
ich war eher
auch überragend. Entschuldigung.
Die Überraschung des Spiels, dass Leverkusen in der zweiten Halbzeit tatsächlich gar keine Chance mehr hatte. Also das hat mich echt ein bisschen erstaunt und ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Das kann nicht an der überragenden Qualität der Eintracht gelegen haben. Also die haben, glaube ich, einfach auch einen schwarzen Tag erwischt. Mhm.
Ja. Ich weiß nicht, ob es gar keine Chance war. Ich glaube, sie hatten so mehrere so Situationen, wo Schick nochmal, wenn er an den Ball kommt, dann wird es richtig gefährlich oder wenn eine Flanke ankommt. Aber die klaren Abschlüsse haben gefehlt, das stimmt schon. Und So, nur um das noch kurz zuzubinden, die So-Lobhudelei. Es gab keinen Spieler, der in diesem Spieltag mehr gelaufen ist als Dupreseau mit 12,8 Kilometer, hatte unglaublich viele Aktionen und es ging auch sehr, sehr viel übers Zentrum bei der Eintracht, was dann auf der anderen Seite auch ein Fragezeichen über Julian Baumgartlinger erheben lässt. Aber dass Leverkusen nicht seinen besten Tag hat, hatten wir ja noch angesprochen. Bei Hasebe, ich war ja der größte Hasebe-Fan überhaupt, oder nein, nicht überhaupt, aber ein sehr großer Hasebe-Fan. Ich muss sagen, inzwischen ist dem nicht mehr so. Der hat zwar eine gute Partie gemacht, aber vor dem 0:1 ist es Hasebe, der den Fehlpass spielt und einfach stehen bleibt. Und deswegen steht So in der Mitte gegen Wirtz sehr weit weg und gegen Amiri. Klar, kann So da auch noch näher am Mann stehen, aber es liegt an Hasebe, dass So da so viel Raum zu verteidigen hat. Und das sind so Aktionen, die verstehe ich inzwischen einfach nicht mehr, weil Hasebe vorher genau sowas, der hat ja früher auch mal einen Fehlpass gespielt, aber dann ist er zurück in seine Position gegangen. Das tut
ja,
mir ein bisschen weh.
Vor allen Dingen war das ja, das war ja kein Fehlpass, der aus einer Drucksituation so richtig entstanden ist. Ne? Also er hätte nach rechts raus, hätte er alle Möglichkeiten gehabt. Die Option, die er gewählt hat, war einfach die schlechteste. Und dann ist es auch überhaupt nicht Hasebes Art, so schludrige Pässe zu spielen. Weil er ist ja auch schon ein paar Takte älter. Und was ihn aber die letzten Jahre einfach ausgezeichnet hat, war diese Erfahrung, einfach zu wissen, was auch über den nächsten Pass hinaus passiert. Und das habe ich tatsächlich auch mittlerweile, oder ja, lässt er vermissen. Das war in der letzten Saison schon in Ansätzen da. Ich glaube, es ist gut, wenn man die, mag ihn nach wie vor, aber ich glaube, ja, irgendwann ist halt auch mal ein Alter erreicht, wo es okay ist, in die Rente zu gehen.
Ja, das ist so wie, man mag ja auch seinen Onkel, aber der wird dann auch irgendwann zu alt, als dass man ihn noch auf den Spielplatz mitnimmt. David, du hattest schon Luft geholt, dann habe ich dich mit Dupreseau abgewürgt, was aber recht passend für dieses Spiel ist, denn Dupreseau hat auch so einiges abgewürgt. Was wolltest du loswerden?
Korrekt, unter anderem Florian Wirtz. Ich wollte eigentlich eine Frage stellen und zwar ist mir diese Asymmetrie gerade gegen Leverkusen auch aufgefallen. Ich habe mich aber gefragt, und das rührt aber daher, dass ich die vorherigen Eintracht-Spiele nicht mit der gebührenden Aufmerksamkeit gesehen habe, ob das nur an Leverkusen lag. Denn ich hatte das Gefühl, dass die Eintracht zum Beispiel Weiser, der ja auch bei mindestens einem Tor, wo So diesen brillanten Pass spielt,
ja, das war's,
2:1. Zu weit aufrückt eigentlich. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass sie Durm so positioniert haben, dass er zumindest immer zwischen der eigenen Abwehrlinie und Weiser steht, weil man weiß, Weiser macht eben mal einen Ausflug, eben auch ohne dann den Weg zurückzumachen. Während Kostic auf der anderen Seite den sicherlich im Aufbauspiel im eher limitierten Dragovic hart gepresst hat. Also auch nix Verrücktes, aber einfach was Einfaches, Logisches, dass das ungemein wirksam war. Und ich dachte ehrlich, dass das nur auf Leverkusen bezogen und situativ war, diese Asymmetrie. Aber das ist jetzt das neue Ding der Eintracht, ja?
Puh, weiß gar nicht, ob das, das neue Ding ist oder einfach so des Personals geschuldet ist. Ne? Also ein Kostic ist ein völlig anderer Spieler wie ein Durm, der eigentlich auf einer vergleichbaren Position spielt. Und dann ist dahinter auch noch direkt ein Evon Dika auf links, der das Spiel auch nochmal ganz anders interpretiert, wie es ein Abraham auf rechts tut. Ich glaube, das ist tatsächlich eher eine Personalie, weil einen Spieler wie Kostic, den kriegen wir niemals für rechts. Wir haben auf rechts einen klassischen Außenverteidiger und auf links haben wir eigentlich auf der Außenverteidigerposition den klassischen Außenstürmer. Und ich glaube, dadurch werden wir immer so eine leichte Asymmetrie haben, die dann aber auch von der gegnerischen Seite unterschiedlich abhängt. Ne? Also mit Mitchell Weiser war auch jemand auf einer Position, die er normalerweise nicht spielt.
Ja. Ja. Mhm. So ein bisschen wie ein Speerwerfer. Der ist auch asymmetrisch in seiner Muskelverteilung an den Armen, aber halt auch, weil der eine der wichtigere Arm ist.
Jetzt haben hoffentlich alle dieses Bild aus Asterix. Ich weiß nicht, ob Sieg über Cäsar ist im Kopf.
Ja, ich dachte auch an so etwas. Und gleichzeitig ist es natürlich richtig anzusprechen, dass Leverkusen auch Probleme hatte in der Abwehr. Also Dragovic als Rechtsverteidiger, Tat, Tabsoba in der Innenverteidigung und Weise als Linksverteidiger. Das ist jetzt auch nicht die erste Garde, die man da aufs Feld schicken wollen würde. Und trotzdem stellt sich die Frage, Alex, so gut Armin Younes vor allem dem Frankfurter Spiel tut, einfach weil er so oft anspielbar war, gehört da ja auch ein Gegner, der ihn anspielbar sein lässt. Ich habe das Gefühl, dieses Element des Leverkusener Spiels hat komplett gefehlt. Die Rückwärtsbewegung von Wirtz und Amiri, um dann Baumgartlinger, der auch nicht den besten Tag hatte, aber auch mal zu helfen. Der war wirklich erschreckend oft auch in Unterzahl gegen zwei Spieler.
Ja, ist auch so. Ne? Also Leverkusen hat nicht umsonst, ich glaube jetzt 12 Spiele nach Gang nicht verloren, die stehen nicht umsonst ganz oben dabei, eben weil sie normalerweise den Leuten schon auf den Füßen stehen, sobald der Ball ankommt und das war halt nicht da. Die Eintracht hatte für Leverkusener Verhältnisse ungewöhnlich viel Platz und hat es dann aber auch ausgenutzt. Und aus dem 0-1 noch ein 2-1 gemacht. Und es waren halt auch Chancen da, das 2-1 selbst herbeizuführen. Ne? Also Younes hat auch noch so ein Ding vergeben, wo man eigentlich nicht zweimal drüber nachdenken muss, ob der reingeht oder nicht.
Ja, das stimmt. Also eigentlich hat sich das 2-2 angedeutet, auch weil Leverkusen bei allen Dingen, die man nicht gut gemacht hat, aber es gab die Aktion, es gab einmal Bailey, da rutscht Endika, glaube ich, aus, weiß gerade nicht mehr, wer es war, aber er geht an die Grundlinie und da kann sehr einfach ein Tor passieren. Es gab ein paar Szenen in der zweiten Halbzeit, Diaby hatte durchaus einige Aktionen, Amiri hatte
Hinteregger hatte das 2-2 noch
auf dem Schirm. Hinteregger schießt ans eigene Kreuzeck, wunderbarer Abschluss, ja, also da war schon noch einiges drin für Leverkusen. Jetzt gibt's noch ein Thema bei Eintracht Frankfurt, was jetzt nicht konkret mit diesem Spiel zu tun hat, was mich aber nicht komplett überrascht hat, aber Fragezeichen aufwirft. Nämlich Bas Dost ist gewechselt jetzt noch im Winter und muss ersetzt werden. Das kam jetzt nicht komplett aus dem Nichts und ist, wenn man sich die Leistung von Bas Dost im Trikot der Eintracht anguckt, für beide Seiten vielleicht auch gar keine so schlechte Entscheidung, weil er eigentlich die Erwartungen, die man in ihn hatte, nie so ganz erfüllt hat. Aber glaubst du, dass das ein Problem wird, dass man jetzt aktuell dann mit Silva nur einen klaren Stürmer vorne drin hat?
Ja, also so können wir auf jeden Fall nicht durch den Rest der Saison gehen. Also mich hat der Wechsel für den Zeitpunkt überrascht. Es war im Sommer, war schon mal im Gespräch, dass er eventuell geht. Aber dass es jetzt so kurzfristig vor Weihnachten auf einmal final wird, von der Kurzfristigkeit war ich überrascht. Aber es gibt ja noch ein paar Optionen, die Eintracht in der Hinterhand hat. Ne? Also wir haben zum einen Ragnar Ache, der jetzt hoffentlich im Januar, Februar gesund wird, wo aber auch noch ein Fragezeichen ist, ob er in der Lage ist, auf dem Niveau Fußball zu spielen. Jovilic ist ausgeliehen nach Österreich. Ist eine Option, den zurückzuholen. Und ansonsten muss man einfach auf jeden Fall auf der Offensivposition jetzt noch auf dem Transfermarkt tätig werden. Wir hatten es im Eintracht-Podcast auch schon mal besprochen, dass wir eigentlich auch hinten tätig werden müssen, aber das funktioniert halt auch nur, wenn Abgänge da ist. Dadurch, dass Dost jetzt gegangen ist, ist halt auch nochmal ein bisschen Geld reingespült worden, weil der ist ist ja nicht für lau gegangen. Und ja, eventuell, wenn man es geschickt anstellt, ist da sogar für vorne und für hinten noch was drin.
Ja, ich meine, man hat natürlich David Abraham, der noch fehlen wird. Ich glaube Ende Januar, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Genau, der geht zum Saisonende. Also quasi nach dem letzten Spiel der Hinrunde.
Also genau, der Hinrunde, genau, ja. Also ja, ist schon eine interessante Situation und gleichzeitig stellt sich ja auch so die Frage, was ist der Boden und was ist die Decke für Eintracht Frankfurt? So ein bisschen, ehrlich gesagt, die Frage, die ganzen letzten Spielzeiten begleitet. Wenn ich mir die nächsten Spiele angucke, bei Mainz 05, dann trifft man nochmal auf Leverkusen im DFB-Pokal, dann gegen Schalke 04 und den SC Freiburg. Das heißt, man spielt noch gegen den Tabellen 17. und den Tabellen 18. Man hat aktuell 4 Punkte Rückstand auf das internationale Geschäft. Wo kann das denn noch hingehen, deiner Meinung nach? Oder was ist wahrscheinlich, wohin es geht?
Hättest du mich das vor 5, 6 Wochen gefragt, hätte ich gesagt, die Eintracht pendelt sich irgendwo im Mittelfeld, unteren Mittelfeld ein. Da war tatsächlich meine Stimmung sehr gedrückt. Super viele Punkte verschenkt. Und das ist aus meiner Sicht total unnütz. Und wir haben jetzt vor drei, vier Spielen eine Umstellung in Gang gesetzt, wo wir halt wirklich fußballerische Qualität auf den Rasen gebracht haben. Und momentan hat die Eintracht Spieler im Kader, die normal unter normalen Umständen nicht bei der Eintracht spielen. André Silva ist ein Spieler, der unter normalen Umständen niemals bei der Eintracht landet. Armin Younes genauso. Eamon Barkok ist so eine Art Überraschungskandidat von diesem Jahr. Das sind alles Leute, die richtig gut Fußball spielen können, was, wenn man mal realistisch ist, normalerweise nicht so bei der Eintracht zu finden ist. Und deswegen glaube ich, dass mit dem Kader dieses Jahr eigentlich viel mehr möglich ist, als man bislang draus gemacht hat.
Darf ich was einwerfen? Aber ist es nicht so, dass die Eintracht doch schon auch ein deutlich besseres Scouting hatten als noch vor einigen Jahren? Denn diesen Effekt, und das ist vielleicht das Bezeichnende daran, da ist so eine once in a decade, sage ich mal, Truppe zusammen bei der Eintracht, die sie so nicht mehr kriegen wird. Den habe ich jetzt nämlich schon zum dritten Mal in dieser Dekade. Ich denke gerade logischerweise zurück an Rebic, Alea und Jovic und auch einige Spieler, ich sag mal, aus der Riege noch, aus der Generation darf man ja nicht sagen, weil es noch nicht so lange her ist. Aber ich glaube, dass die Eintracht schon auch eine Menge Geschick beweist bei der Verpflichtung von neuen Spielern, oder? Oder war ja, das eher
so ein bisschen eine... Nee, das ist so ein bisschen eine Wellenbewegung. Aber würde ich vielleicht auch ein bisschen unterscheiden, weil Haller, Jovic, Rebic, die kamen alle als, ich sag's jetzt mal, No-Names zur Eintracht. Ein André Silva ist jemand, der schon auf einem ganz anderen Niveau Leistung gebracht hat und der an einer ganz anderen Stelle in seiner Karriere war, genauso wie Armin Younes. Und da kommen jetzt aber auch Leute zur Eintracht, die einfach, glaube ich, das Umfeld zu schätzen gelernt haben, wo sie wissen, sie kriegen hier ein gutes Teamgefüge und sie können sich hier aufs Neue beweisen. Sie kriegen hier Ruhe, in der sie arbeiten können. Und ich glaube, deswegen gelingen mittlerweile Transfers, die vor ein paar Jahren noch nicht gelungen wären.
Ja, also macht Sinn.
In der letzten Saison war, oder zum Beginn dieser Saison waren ein paar Transfers dabei, wo man genau dieses Scouting so ein bisschen vermissen hat lassen. Also ein Haller oder auch ein Dicker, der in der zweiten französischen Liga gespielt hat, die zu holen, das war genial. So, und dann kommt auf einmal so eine Transferphase, wo wir Zuber aus Hoffenheim, Ilsanker aus Leipzig holen. Da ist man dann schon ein bisschen konsternierter, ne? wenn man sich dann genauso wie du jetzt auch gedacht hast, so Mensch, die finden jetzt auf einmal Spieler, an die denkt kein anderer. So, und dann kommt Zuber und Ilsanker daher. Das,
Hat man auch nicht gedacht.
An die dachte auch keiner, aber genau. Eher aus Verdrängung, meinst du?
Aber was wäre denn jetzt dann deiner Meinung nach der erwartbare Weg bei der Eintracht? Man hat ja zwei Varianten. Man kann jetzt wieder gestandene Spieler holen, die direkt die Lücken füllen, die man hat. Oder müsste man mit Blick darauf, dass man zum Beispiel bei André Silva, du hast es gesagt, da kannst du nicht sagen, wie lange wird er noch bei der Eintracht spielen. Kann sein, dass das auch noch in der nächsten Saison ist. Niemand weiß, wie der Transfersommer sein wird. Aber glaubst du, es wird jetzt eher in Richtung gehen, wir holen das nächste Talent, wo man dann halt auch ein höheres Risiko hat, dass derjenige Spieler nicht sofort helfen kann? Oder glaubst du, es geht jetzt dann darum, nee, wir brauchen jemanden so wie Bastos, den man halt eigentlich in jedes Spiel reinwerfen kann?
Nee, gar nicht. Also ich bin Riesenfreund von Risikotransfer. Ich würde mich freuen, wenn jemand Talentiertes kommt, der auch über das nächste halbe Jahr bei uns ist oder den man aufbauen kann. Und lieber schließe ich die Saison auf einem Tabellenplatz ab, der irgendwo, ich sag mal, 10, 9, 11 ist und weiß aber, ich habe jemanden in meinen Reihen, der mir nächstes Jahr weiterhelfen kann, vielleicht doch nochmal an die europäischen Türen anzuklopfen, als dass wir jetzt so diesen Captain Obvious Transfer machen und irgendwen holen, der in der Bundesliga schon mal 3 Toren geschossen hat, aber wahrscheinlich schon 32 ist und nächstes Jahr auch nicht mehr ein größeres Ziel mit uns verfolgen kann, weil es gibt viele Spieler, bei denen ein Fragezeichen dahinter ist, wie lange wir sie halten können. Das fängt bei Silva an, das geht bei Hinteregger weiter. Kamada entwickelt sich immer besser und ich glaube, sein Ziel ist es auch nicht, dauerhaft in Frankfurt zu bleiben. Armin Younes ist nur ausgeliehen, je nachdem, wie er seine Entwicklung weitermacht, wird es da auch schwierig sein, den halten zu können. Wenn Eamon Barkok weiter überzeugt, Kostic ist bei vielen Vereinen immer wieder ein Thema. Also Möglichkeiten, Leute zu verlieren, sind da und da muss man eigentlich früh genug immer wieder anfangen, hinten nachzulegen.
Na, dann sind wir mal gespannt, was sich da noch tun wird. Die nächsten Gegner der Eintracht habe ich schon genannt. Die nächsten Gegner von Leverkusen fehlen uns noch. Leverkusen, die mit der Niederlage auf Tabellenplatz 3 zurückgefallen sind. Das sind jetzt 5 Punkte Rückstand auf die Bayern auf Platz 1. 4 Punkte Vorsprung auf dem ersten Nicht-Champions League-Platz. Leverkusen wird jetzt noch spielen. Zu Hause gegen Werder, zu Hause gegen die Eintracht im DFB-Pokal und dann bei Union Berlin und bei Borussia Dortmund. Also gegen Tabellenplatz 4 und Tabellenplatz 5 wird man in den nächsten 4 Spielen noch antreten müssen auf Leverkusener Seite. Was uns bei noch einem verbliebenen Spiel zum Schwerpunkt dieser Folge bringt. Das heißt, wir wollen sprechen über Borussia Dortmund. Wir wollen aber auch sprechen über den VfL Wolfsburg. Ein Tor nach Standard von Akanji in der 66. Minute und eines von Sancho in der Nachspielzeit nach Konter besiegen den Sieg von Borussia Dortmund gegen den VfL. Und das, obwohl die Wolfsburger vor allem in der Anfangsphase deutlich besser waren. Bevor wir dann gleich länger über Dortmund sprechen, David, würde ich nämlich dann gerne mit dem Blick aufs Wolfsburg loslegen. Was hat denn deiner Meinung nach dem VfL gefehlt, dass man aus diesem Spiel, was ja kein schlechtes war aus Sicht der Wolfsburger, nichts mitgenommen hat?
Also ich glaube einmal, das, was, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es gewesen ist, aber schon mindestens eine verantwortliche Person bei Wolfsburg nach dem Spiel im Interview sagte, nämlich diese Pressing-Intensität, die im ersten Spielabschnitt schon eine große Rolle für das Übergewicht der Wolfsburger gespielt hat, die aufrechterhalten zu können. Das war sicherlich ein Faktor. Man hat gemerkt, nachdem Dortmund so diese erste Drangphase überstanden hatte und das ja auch nur mit, ich sag mal, Glück oder auch Glück, kam dann irgendwann so ein bisschen das Selbstvertrauen. Dortmund hat sich in diesem Spiel, fand ich, über fast die gesamte Zeit schwer getan, das Pressing zu überspielen. Wenn, dann war es eher so, dass individuelle Aktionen dazu geführt haben. Sancho war heute sehr, sehr engagiert, hat da viele Dinge aufgebrochen. Klar, Guerrero, das kennt man nicht anders. Der war zum Teil isoliert auf seiner Seite und hatte noch einen Steffen, der den Raum zwischen ihm und dem Innenverteidiger bespielen sollte. Also eigentlich alles höchst gefährlich, aber dann durch das aufkommende Dortmunder Selbstvertrauen trotzdem von Dortmund zu bespielen. Und ich glaube, das hing so ein bisschen zusammen. Als Wolfsburg die Daumenschrauben gelockert hat, kam Dortmund mental nach oben, was, glaube ich, zurzeit eines ihrer größten Probleme ist oder was so die größte Variable ist. Wie ist Dortmund im Kopf aufgestellt am jeweiligen Tag? Ja, und da hat sich einfach der Spielverlauf dann günstig für den BVB entwickelt. Dadurch, dass Wolfsburg die Intensität, glaube ich, nicht aufrechterhalten konnte und, das muss man ehrlich sagen, auch die Großchancen zu einem, ich würde sagen, dramaturgisch günstigen Zeitpunkt für die Borussia dann vergeben hat. Sonst läuft es auch ganz anders. Man kennt den BVB, wenn er früh 1-0 hinten liegt. Also da würden wir dann auch von einem ganz anderen Spiel sprechen wahrscheinlich. Ja, daher würde ich den Wolfsburg abseits dieser beiden Dinge gar nicht so irre viel vorwerfen wollen, wenn ich ehrlich bin.
Wie hat dir denn der Vergleich der Doppelsechs Welche Erkenntnisse hat er dir gebracht? Wenn man sich mal anguckt, was Maximilian Arnold und was Xaver Schlager auf Wolfsburger Seite auf den Platz gebracht haben und dann im Gegenspiel dazu Thomas Delaney und Axel Witzel.
Guter Punkt. Also grundsätzlich, Schlager hat mir sehr gut gefallen. Er hat nach hinten die Räume zugemacht, hat immer wieder für Überladungssituationen im Dortmunder Mittelfeld gesorgt. Das, glaube ich, nicht so recht wusste, ob es jetzt ein Zweier- oder ein Dreier-Mittelfeld sein möchte. Reiner war da so ein bisschen in der freien Rolle als abkippender Achter, der sich offensiv so ein bisschen in den Flügelräumen auffällt, aber auch zurückfällt. Sprich, eine Menge Unsicherheit im Mittelfeld. Dortmund hat sich zwar selbst verunsichert, aber das hat natürlich dann in der Positions- und Raumaufteilung auch das Potenzial, den Gegner mitzuverwirren. Das fand ich, hat Schlager so als der defensivst positionierte Sechser bei den Wölfen gut aufgefangen, plus dann eben noch offensive Akzente gesetzt. Er hatte gleich zu Beginn zwei gute Chancen. Eine kann direkt zum Tor führen. Arnold fand ich ein bisschen fahrig. Er hat ein paar zu viele Schusssituationen genommen, die er vielleicht besser in ein Abspiel verwandelt hätte. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wenn ich jetzt den Vergleich zum Dortmunder Duo ziehe, wo es eigentlich fast nur um Stabilität auf Witzels Seite und in der Linie davor Pressing und geschickte Fouls, was Delaney angeht, wenn ich das vergleiche, würde ich fast sagen, Wolfsburgs Zentrale hatte schon den reiferen Spielansatz. Und hat definitiv auch präsenter gewirkt, ohne jetzt die Dortmunder Leistung schlecht reden zu wollen, weil ich schon glaube, dass Witzel und Delaney ziemlich genau das machen sollten, was sie da heute gemacht haben. Besser aus sah es trotzdem nicht.
Ja, also gerade Schlager, der war so schwer zu greifen, gerade in der Anfangsphase, weil er auch überall war und das aber dann auch nicht bestraft wurde. Alex, wie haben dir beide Mannschaften gefallen?
Ich fand es eigentlich witzig, dass du genau das jetzt angesprochen hast und bin auch ein bisschen überrascht, dass so der Dortmund-Experte das Mittelfeld so gut sieht, weil das war für mich als eher so der entspannte Popcorn-Zuschauer so das, wo es mir bei Dortmund am meisten gefehlt hat und gerade auch bei Witzel habe ich heute recht wenig von ihm gesehen und auch so ein bisschen denjenigen vermisst, der das Spiel in die Hand nimmt und mit guten Pässen auch aufbaut, weil oft einfach so eine riesen Lücke im Mittelfeld entsteht, die vor zur Offensive gebracht werden muss. Also da fehlt so derjenige, der den Ball von hinten holt und nach vorne an die Offensivabteilung übergibt. Und da war irgendwie Witzel heute sehr unscheinbar. Ich hatte irgendwann sogar den Eindruck, dass er ausgewechselt werden wollte. Von daher auch so ein bisschen Fragezeichen hinten dran, ob er ganz fit war, aber er wurde dann nicht ausgewechselt. Stattdessen wird Haaland nochmal ausgewechselt. Deswegen, da war eher so mein Kritikpunkt am Dortmund-Spiel tatsächlich an der Doppel-Sechs, wobei es da auch eher in Richtung Witzel anstatt Delaney geht, weil der hat sich die Lunge aus dem Leib gerannt.
Ja, das war, was ich meinte. Also ich habe jetzt mal einfach behauptet, dass das möglicherweise so gedacht sein könnte, was die beiden da zusammengespielt haben, aber es sah eben sicherlich nicht besser aus als das, was die Wölfe auf der anderen Seite zustande gebracht haben. Ich orakel so in die Richtung, dass das auch geplant sein könnte, weil ich bislang Terzics Spielstil bzw. seinen offensiven Aufbau so ein Stück weit so erlebt habe, dass Witzel, das hat er tatsächlich heute nicht so ausführlich gemacht, sonst die Bälle so ein Stück weit schleppt, die relativ früh und sicher, er ist der Bundesligaspieler mit der besten Passquote und auch der einzige Mittelfeldspieler, glaube ich, in den Top 10, was einerseits für seine Ruhe spricht, aber andererseits auch für die Art der Pässe, die er spielt, dass er das Spiel so ein bisschen schleppt und dann recht früh raus in die Breite spielt. Erstmal um dem Spiel, das ist jetzt dann der Part, wo die Vermutungen anfangen, Stabilität zu geben. Gegen die Wölfe jetzt auch wahrscheinlich keine total dumme Idee. Die haben schon manch anderen Gegner, der besser in Schuss ist als die Borussia, ganz unangenehm gepresst. Da kann er aber natürlich nicht bei glänzen, der Witzel. Ich tue mich aber so schwer, ein bisschen schwer damit, das nur an ihm festzumachen, weil, das muss man fairerweise sagen, der BVB jetzt nicht unter dem ersten und auch nicht unter dem zweiten Trainer enorme Probleme hat, zentrale Schnittstellen aggressiv mit Raumgewinn aus der Achter-, aus der Sechser-Position raus zu bespielen. Das selbst wenn sie das wollen sollten, das aufzubrechen, dieses Problem, dann wird das sicherlich noch einige Zeit dauern, denn ich glaube, dass da eine Menge Automatismen fehlen, was das angeht. Favre hat sie, weil er auch genau das ja nicht möchte, dass zu früh, zu aggressiv, zu risikoreich durchs Zentrum angegriffen wird mit Steilpässen, ein Stück weit auch unterbunden, diese Automatismen. Wir sehen jetzt einen Trainer, der, wo ich wie gesagt in Frage stelle, ob er auch dieses Spiel überhaupt favorisiert, der eher das spielen lässt von der Struktur her, was Peter Bosch in Dortmund hat spielen lassen, also schnelle Überladungen auf den Flügeln. Daher mache ich mal ein Fragezeichen daran, ob Witzel diese Rolle in Zukunft überhaupt haben kann in Dortmund. Also ich glaube, dass er das drauf hätte, keine Frage. Das hat er auch schon aggressiver gespielt, diese Rolle. Aber ich sehe leider, so sehr ich mir das wünschen würde, in den nächsten Monaten niemanden in Dortmund Pirlo-hafte Steilpässe in die Schnittstelle spielen.
Wobei gerade im Aufbauspiel wurde ja auch ein Witzel heute sehr rausgenommen. Ne? Also es war ja oft nach dem Muster 3-4 kurze Pässe hinten im Fünfer, um die Wolfsburger erste Linie ins Pressen kommen zu lassen und dann der lange Ball von Birki auf die Flügel. Also da war ja über die Sechser oder über das Mittelfeld überhaupt kein Spielaufbau da.
Ja. Ja, und das macht mir so ein bisschen Sorge. Da bin ich eben noch unschlüssig, ob das jetzt alles genau so gewollt ist, weil es sah in den ersten Spielen schon sehr nach dem aus, was Bosch hat spielen lassen, ohne das jetzt irgendwie negativ zu werten, denn letztlich hat ja auch der sehr wenig Zeit gekriegt in Dortmund. Aber es ist schon auffällig. Es ist ganz klar auffällig, wenn du jetzt wie in diesem Spiel einen Gerhard hast, der, glaube ich, fast nur darauf abgestellt war, Witzel zu nerven, ja. Oder sich zumindest irgendwie zwischen Witzel und Delaney fallen zu lassen, dann funktionieren solche ja recht einfachen Maßnahmen schon sehr, sehr gut gegen Dortmund. Und auch heute, wie gesagt, war es jetzt eher so, dass ich das Gefühl hatte, dass die individuelle Klasse, die auch schon im letzten Jahr und über weite Strecken der Saison dieses Jahr, ich würde sagen, über systemische Schwächen hinweg getäuscht hat, dass die dann wieder kam, na, dass dann eben Raumgewinne durch einen dribbelnden Sancho, durch einen insgesamt, glaube ich, guten Reyna zustande gekommen sind, als dass das jetzt systemisch passiert.
Denn, aber ja. Weil du jetzt schon so häufig Peter Boss genannt hast, ehrlicherweise habe ich jetzt noch nicht so die großen Unterschiede erstmal zum Favre-Fußball erkannt beim BVB. Was hat sich denn da verändert, jenseits von solchen Fragen wie Überladung, die ja aber Favre halt mit einem strukturierterem Passspiel auch erzeugen wollte, vor allem in den Halbräumen. Für mich sieht das ehrlicherweise noch ziemlich ähnlich aus zu dem, was der BVB ansonsten in dieser Saison gespielt hat. In allem Guten, aber auch in einigem Schlechten.
Ja, definitiv würde ich unterstreichen. Ich sehe weder in dem, was ich auf dem Platz sehe, noch in den Zahlen, mit denen ich jetzt mal so versuche, das zu verifizieren, da eine große Veränderung. Der BVB spielt immer noch sehr, sehr, sehr lange, die längsten tatsächlich, Passstaffetten um den 16er des Gegners, spielt dabei sehr wenige Schnittstellenpässe, sehr wenige, oder spielt viele Pässe in den eigenen Reihen, bis eine Chance kreiert wird. Sie spielen sehr, sehr früh raus auf die Flügel. Da passiert viel Isolation. Da kann man dann noch personell so ein Stück weit nachtarieren auf der rechten Seite, ob man nun den etwas pressingresistenteren Morey bringt oder das Risiko mit Meunier im Spielaufbau eingeht, der da sicherlich Schwächen hat, dafür dann mehr Physis und ein bisschen mehr Tiefe in den Laufwegen mitbringt. Aber im Endeffekt ist dasselbe in Grün. Ich glaube aber auch, dass man vielleicht bei den Problemen, die der BVB sich da schon wieder geschaffen hat, die weiterreichen, als dass jetzt nur die Personalie Trainer die verändern könnte oder das verbessern könnte, dass man bei den Problemen noch Geduld wird haben müssen und vielleicht nicht die Erwartungen an Herrn Terzic haben darf, dass er da wahnsinnig viel, wahnsinnig schnell verändert. Denn ne, es sind einerseits Automatismen, die es eventuell zu verändern gilt, Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob der BVB das wirklich möchte. Sehen kann ich es noch nicht. Ich nehme das nur daher, dass ständig dieser Dortmund-Spielstil beschworen wurde um den Trainerwechsel herum, auch wenn ich nicht glaube, dass der BVB selbst so genau weiß, was dieser Spielstil ist. Auf jeden Fall nicht in einem Ausmaß, wie jetzt zum Beispiel der FC Bayern weiß, was er oder wie er die Mir-San-Mir-Identität auf dem Platz fortgesetzt gelebt haben möchte, wirklich in Spielzügen und in dem Spielstil. Aber wenn man jetzt dieses Schwammige, das den BVB-Fußball umgibt für mich, oder wenn man das mal auf das runterbricht, was man greifen kann, dann ist da ja auch wieder die viel zitierte Aggressivität im Pressing. Es ist offensiver Fußball, ein Stück weit vielleicht auch risikobereiter Fußball damit gemeint. Da glaube ich ehrlich nicht, dass wir das unter Terzic sehen werden. A, wegen der Automatismen, B, wegen des Personals. Mhm. Es gibt nur einen Spieler, der richtig gut dauerhaft auf Bundesliga-Niveau im Sturm in die Tiefe gehen kann. Das ist Haaland. Man hat jetzt gesehen, wie schmerzhaft das ist, wenn der mal verletzt ist. Mhm. Nichts gegen Moukoko, aber der Junge ist ein Teenager und braucht auch noch viel, viel Zeit, sollte die bekommen dürfen. Es gibt also quasi nur einen Stürmer. Ja, dann ist es im Mittelfeld so, dass relativ viel aus der Abteilung Robustheit und Kontrolle in der Zentrale verfügbar ist. Welche Rolle Bellingham da spielen kann, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Vielleicht in etwa das, was Reyna heute gespielt hat. Ja, aber das deutet jetzt in Summe alles nicht für mich darauf hin, dass da ein Kulturwandel demnächst stattfinden wird. Denn A ist das Personal für aggressiven BVB-Fußball in Anführungszeichen nicht da. Das ist ganz klar Personal, das auch ein Stück weit den Favre-Fußball verkörpern sollte oder dass das auf Favre-Fußball ausgelegt ist. Ja, daher wenig Veränderung, aber auch wenig Verwunderung.
Ja. Aber ist Terzic die Dauerlösung beim BVB?
Nee, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Es ist für ihn, ist es eine sehr schwierige und auch ein Stück weit eine undankbare Situation für ihn, da, wie gesagt, da so viele Baustellen beim BVB sind. Jetzt nicht im Sinne von, da sind 5 Kaderpositionen mies besetzt, der Sturm sicherlich zu dünn, aber das meine ich gar nicht, sondern vielmehr ist da A, diese Automatismen-Sache. Dann ist da B, für mich auch der beste Grund, vielleicht der einzige Grund, warum Favre jetzt schon gehen musste, dieses etwas schwammige Mentalitätsthema, das es aber durchaus gibt beim BVB, nicht in der Hinsicht, dass da das viel beschworene Siegwollen nicht stark genug ausgeprägt ist, sondern eher in der Hinsicht, dass ich es überraschend fand, wie wenig Spielfreude, wie wenig Bock auf einen kreativen Fußball da zuletzt auf dem Platz ausgestrahlt worden ist. Und das bei einer Mannschaft, die doch eigentlich einen Ruf hat, der sehr in diese Richtung geht und sich auch sehr über diesen Ruf definiert und auch total in einem Personalkonzept verhaftet ist, dass die ständige Fluktuation von jungen Spielern, die ja Bock auf sowas haben sollten, verlangt. Das hat alles sehr schläfrig gewirkt und ich hatte so ein bisschen Angst, dass diese doch im Grunde mal von Haaland und ein, zwei anderen Sachen abgesehen, gute Personaldecke, die man sich da zusammengestellt hat, jetzt vielleicht bald schon wieder, qua schlechter Stimmung, qua natürlich dem fernbleibenden Vorteil, vor einer 80.000 Kulisse spielen zu können, schon vielleicht wieder bald bröckelt. Hm. Na, also es hat für mich auch so ein bisschen eines Kadermanagers bedurft, in der mentalen Hinsicht. Da erhoffe ich mir die einzigen Zugewinne, also wieder zurück zu Max' kurzfristigen Effekten des Trainerwechsels, da erhoffe ich mir die einzigen Effekte der Terzic-Verpflichtung und ich glaube, wenn er das vollbracht hat, dann ist auch das Maximum dessen, was ich an Erwartungen an ihn habe oder was ich als fair empfinde, schon durch. Und ich glaube auch, dass der BVB dann, weil sie ja mit dem Kader, den sie da haben, eigentlich nicht, wenn man ehrlich ist, auf 12, 18 Monate denken dürfen, sondern vielmehr auf 3 bis 5 Jahre denken sollten, da glaube ich nicht, dass ein Terzic mit seiner geringen Profi-Erfahrung überhaupt die Fußabdrücke wird hinterlassen können, die dann im Sommer einen Watzke, einen Zorc dazu bewegen, ja, den überhaupt gut genug einordnen zu können. Ne? Da hat dann vielleicht ein anderer Trainer, sei das jetzt einer eines Bundesliga-Konkurrenten, einfach schon einen klareren Fußabdruck hinterlassen in der Fußballwelt, um zu sagen, okay, das kann ich in 3, in 4 Jahren vor dem erwarten. Ja. Entsprechend glaube ich, dass das Terzic da einfach in einem Nachteil ist.
Jetzt hast du aber schon mehrmals gesagt, dass ja der Kader an sich ein guter sei und dass man damit spielen könnte. Gleichzeitig hast du aber auch gesagt, dass zur Identität zum Beispiel ein aggressives Pressing gehören könnte. Und da wollte ich eigentlich schon dazwischen rufen, habe mich dann aber meiner Höflichkeit erinnert. Mit welchem Spieler denn? Also willst du jetzt mit Sancho ins Gegenpressing
eben
gehen?
Eben.
Ist denn das der ist Kader, das. Also der Kader ist natürlich nicht schlecht, das will ich damit nicht sagen, aber ist der Kader nicht völlig schief zusammengestellt und ist nicht das total eigentlich das Problem, was man sieht? Und welchen Fußball soll man denn damit spielen lassen jetzt auch, selbst wenn wir jetzt mal sagen würden, komm, auf die Saison verzichten wir, auf, wenn das ja, werde ich gleich noch drauf kommen, das ist alles andere als etwas, was man gerade tun kann als BVB aus einer Reihe von Gründen, aber ich sehe ehrlich gesagt auch gar nicht, was jetzt das Ziel sein sollte mit dem Kader. Also das, was Favre mit ihm hat machen lassen, nämlich einen strukturierten Ball nach vorne. Bei Führung setzt man auf Umschaltmomente und macht das eigentlich sehr konservativ aus der eigenen Hälfte heraus. Das ist nicht schön und ich würde mir auch etwas Spektakuläreres wünschen. Aber ich finde, das passt eigentlich schon ganz gut zu dem, was man da hat.
Absolut. Ne, deswegen sage ich, keine Überraschung, dass sich jetzt wenig visuell geändert hat im Vergleich zu Favre. Wenig überraschend auch, dass beispielsweise der BVB jetzt in den starken ersten 15, 20 Minuten von Wolfsburg kein Stuttgart-likes Umschaltfestival abgefeuert hat, um dann zwei Gegentore zu kassieren, sondern das einfach abwartend überstanden hat. Auch deswegen fängt man dieses Jahr ein paar weniger Gegentore als letztes. Zumindest in solchen Phasen, habe ich das Gefühl. Das hat alles soweit seine Richtigkeit, unter Betrachtung der Tatsache, dass sie einen Favre-Kader zusammengekauft haben. Und somit steht der BVB daher eben, wie gesagt, meine Erwartungen an Terzic rein Stimmungs-, Mentalitäts-, kurzfristige Trainer wechselmäßig. Das wird ja alles nicht überbrücken können. Man steht zum x-ten Mal in 6 Jahren jetzt vor der Situation, einen Trainer, der für ein ganz klares System steht, geholt zu haben, oder beziehungsweise man steht schon wieder vor der Situation, dass man ein Trainersystem nicht mit dem Personalkonzept so richtig in Einklang bringen kann. Ob das jetzt ein tatsächlich existentes Trainersystem ist, wie aus der Ära Bosch mit einem sehr, sehr langsamen, pressing-schwachen Kader, oder ob das ein in irgendeiner Form um den BVB herumwaberndes, vermeintlich gewünschtes System ist, mit einem aggressiv pressenden Trainer, der dann auf einen Favre-Kader trifft. Deswegen sage ich, ich weiß nicht so genau, was der BVB sich da wirklich wünscht, was da auch als BVB-Fußball definiert ist, was sind dessen Attribute, wie sie auf dem Platz Verlängerung finden. Schwer zu greifen, weil einfach die Maßnahmen so widersprüchlich sind.
Darf ich eine These äußern?
Ja, bitte.
Ist der BVB nicht einfach das, was herauskommt, wenn du nach Talenten angelst und jedes Top-Talent nimmst, was du bekommen kannst? Und damit deinen Kader zusammenstellst?
Schon auch. Also ich glaube nicht nur, denn letztlich darf man nicht übersehen, dass von diesen 3 aufreizend jungen und auch dann aufreizend guten Talenten, oder 4, dass wenn man von denen absieht, der Kader ja eigentlich relativ viele Routiniers und Leute im besten Spieleralter zu bieten hat. Aber natürlich hat man sich die dann wieder nur erarbeiten können, indem man eben den Dembélé und andere, die ich sicherlich kein zweites Mal holen würde, verkauft hat. Ne? Also klar,
ja, und das ist
der BVB, der kommt da gar nicht raus aus diesem Personalkonzept und klar, du kannst dann nicht so wählerisch sein und den Dembélé vielleicht nicht nehmen.
Ja, wobei das ist ja schon ein ganz guter Beispiel, weil ganz gutes Beispiel, weil ja ein Dembélé ein ganz anderer Spielertypus ist, als er jetzt von den Spielern auf seiner Position dargestellt werden, die alle auch ihre Leistung haben und ihr Potenzial haben. Und ich verstehe auch, warum man diese Scouting-Strategie fährt und sie ist ja auch hoch erfolgreich. Aber ein bisschen wundert es mich schon, dass in der Diskussion um Borussia Dortmund sehr viel immer drüber gesprochen wurde, wie man gegen Mannschaften spielt, die hinten drin stehen. Es wurden Mentalitätsthemen angesprochen und Michael Zorc selber hat mal diese unsägliche Männerfußballdebatte vor einem 0-5, genau, glaube ich, bei Bayern aufgemacht. Aber müsste man nicht auch die Diskussion führen, was denn eigentlich Michael Zorc mit diesem Kader plant? Also
absolut. Das ist, was ich damit meine. Ne? Vereinsidentität sei jetzt mal dahingestellt, ob man die genauer umrissen hat, aber die Verlängerung dieser Identität im sportlichen Konzept, die fehlt mir ziemlich. Gerade, ne, das sind die Widersprüche, die ich meinte, von Männerfußball und Härte, und da sind wir wieder bei Aggression und solchen Sammelbegriffen, davon zu sprechen, mit genau diesem Kader, wo selbst im zentralen Mittelfeld jetzt nicht die aggressive Pressing-Truppe zusammengestellt ist. Da gibt es Leute, die das können, aber auch eine Menge andere.
Ja, du hast halt Spieler, die können das, also Emre Can, Axel Witsel, auch Thomas Delaney, die können sehr aggressiv im Zweikampf sein. Wenn du aber diese Spieler aufstellst, dann verzichtest du auf Geschwindigkeit im Umschaltmoment und im Spielaufbau gegen den tiefen Gegner. Emre Can hat da immer so seine Momente, wo er mal das Dribbling mit nach vorne anzieht, und das hatte ja auch schon einigen Erfolg in dieser Saison, aber schnell wirst du dann nicht mehr nach vorne spielen können. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich beim BVB zu wenig man darüber bewusst ist, dass du mit diesem Spielermaterial beides nicht haben können wirst. Und gleichzeitig wird aber beides erwartet. Und
genau.
Es ist natürlich dramatisch, dass der FC Bayern in dieser Saison schon 9-mal zurückgelegen hat und davon noch 18 Punkte geholt hat. Die haben nur ein Spiel verloren, in dem sie auch zurückgelegen haben. Das war gegen die TSG aus Hoffenheim. Das war gleichzeitig die einzige Niederlage. Und Borussia Dortmund lag schon 7-mal zurück und konnte nur einmal gewinnen und hat 5-mal verloren.
Exakt.
Das ist natürlich dramatisch, aber das ist ja auch erklärbar.
Ganz genau, ganz genau. Weil dann eben eine Menge Spieler auf dem Platz stehen, von denen auch der Gegner weiß, die werden versuchen, die Dinge spielerisch zu lösen. Und klar, presst du dann anders, schaffst halt auch ein Stück weit Enge, weil du weißt, du hast da auf der Gegenseite vielleicht auch einen unerfahrenen Spieler, der dann im falschen Moment das Risiko eingeht, der vielleicht auch ein Stück weit verzagt, wenn das Pressing dann mal über 30, 40 Minuten aufrechterhalten wird und das eigene Spiel schwergängiger wird. Das sind alles Dinge, die kauft man da im wahrsten Sinne des Wortes mit diesen jungen Spielern mit. Und man muss noch dazu sagen, was mich zuletzt sehr gestört hat an dieser Mentalitätsdebatte, das ist ja auch noch ein Aspekt, den diese Personalstruktur mit sich bringt, ist, da sind wir wieder beim Nicht-Zusammenfügen-Können von Trainer- und Spielermaterial. Man hat ja mit Favre jemanden geholt, der ja eigentlich fast nur in dem Ausmaße, wie das bei Louis van Gaal immer bekannt war, oder beim Barcelona Guardiola für Systemfußball steht, bei dem Automatismen ganz extrem präsent sind und auch immer stimmen müssen. Und das eigentlich nicht so, das ist dann das, wo dieses System auch ein Stück weit kritisiert wird von Favre, dass es da keinen Modus gibt, wenn du in der Saison mal so ein bisschen sauer gelaufen bist, 3, 4, 5 Verletzte hast, wenn es nicht so läuft, dich auf simple Automatismen zurückfallen lassen zu können, um dann eben das, was an spielerischer Klasse, an Fitheit, an Ausgeruhtheit fehlt, so ein bisschen mit Kampf und Effizienz und Individualität auffangen zu können. Bei Favre funktioniert das System nur, wenn es mal mindestens 86% aufwärts korrekt ausgeführt wird. Und dann sind wir aber wieder bei jungen Spielern, die technische, auch oftmals zu schöne Lösungen, was Mats Hummels kürzlich kritisiert hat, suchen, die ja per Definition für das Gegenteil von 86%ige Präzision aufwärts stehen und das auch dürfen müssen. Ne? Also da gibt es ganz, ganz viele strategische Missverständnisse im BVB-Kader und ich sehe nicht, dass die so bald aufgeschlüsselt werden können. Schon gar nicht von einem Trainer, dessen Aufgabe das nicht ist, der mit dem arbeiten muss, was er hat.
So ein bisschen wieder aus der Beobachterbrille. Also ich finde es eigentlich extrem geil, wenn der BVB mit jungen Talenten oder wie du das eben so ein bisschen kritisch formuliert hast, Max, so das Angeln nach allem, was an jungen Talenten da ist, weil das ist das, was mir Bock macht, Spiele von Dortmund zu gucken. Mhm. Und dann wurde der Kader aber verstärkt um Leute, deren Transfers ich nicht verstehe, die dann ein bisschen im älteren Alter sind. Also ich weiß zum Beispiel nicht, was Nico Schulz bei Dortmund will. So, das habe ich noch nie verstanden. Ich glaube, da stand so ein bisschen Geschwindigkeit im Vordergrund, aber das ist ein älterer Spieler, ja, der vielleicht auch geholt wurde, um die Jungen ein bisschen zu unterstützen, aber das ist für mich einfach ein verschenkter Platz. Ne? Oder auch Moda Hut und Julian Brandt, so das ist alles nicht so. Also dann würde ich mir lieber noch 10 weitere Talenttransfers wie Sancho, Rainer und Haaland wünschen. Dann habe ich mehr Bock, Dortmund zu schauen. Oder auch Meunier ist auch so ein Beispiel. Ne? Ist dann ein älterer, gestandenerer Spieler, aber keiner, der Dortmund wirklich besser macht.
Ich glaube, Meunier ist so ein Übergangstransfer gewesen, weil sie auf der rechten Seite ein großes Vakuum hatten. Hakimi ist da einer der besten Offensivverteidiger Europas gewesen schon in seiner Zeit in Dortmund und da hatten sie einfach, glaube ich, nicht so schnell jemanden bekommen können, zumal diese Außenverteidigerposition, da müsste ich jetzt sowieso überlegen, ob mir 5 Leute einfallen, die ich als Weltklasse bezeichne und so einen glücksfallenden Guerrero bekommen zu haben zu einer Zeit, bevor jedem klar war, wie brillant er ist. Das Glück hat Dortmund einfach nicht immer und ich glaube, so kann man sich diese beiden Transfers, sowohl Schulz auf der einen als auch Meunier als auf der anderen Seite so ein bisschen als mal schauen, was geht, Kadertransfers vorstellen. Aber du hast recht. Dortmund hat diese Widersprüchlichkeit oder zumindest eine Unklarheit auch in den Transfers, die sie tätigen, sowohl sportlich als auch mentalitätstechnisch. Na, da sind wir wieder bei diesem Buzzword. Auf der einen Seite wird Emre Can geholt, den ich als Typen toll finde. Ich finde auch den Transfer toll. Ich glaube, der wird noch, oder ich glaube, es wird wichtig sein, ihn als zentrale Figur zu integrieren. Aber dann auf der anderen Seite holt man sich dann halt einen Jude Bellingham in dieses schon recht volle Mittelfeld rein. Mhm. Klar, sicherlich kann man jetzt sagen, okay, der verkörpert nochmal einen anderen Typen. Aber dann wieder habe ich lange, lange Zeit in Dortmunds Formation überhaupt keine Rolle für diesen Spielertypen, der er ist, gesehen. Ne? So den abkippenden Gündogan-esken Sechser bis Achter. Jetzt heute war diese Rolle plötzlich im System, aber besetzt von Reyna, den ich dafür semi geeignet finde, weil er auch eine Menge Fleck mal mitbringt. Dann Julian Brandt, könnte man Stunden drüber referieren, wo die Missverständnisse bei diesem Transfer alle sind. Klar, er spielt zurzeit nicht gut, aber es tut mir auch ein Stück weit leid, in was für eine Rolle er da steckt, denn unter Favre war es so, dass man eben diesen extrem kontrollierten und auf Sicherheit gemünzten Spielstil um den gegnerischen Strafraum rum hat. Das ist sicherlich was, wo ein Julian Brandt, der seine Freiheiten benötigt, mal glänzen kann, aber nicht in dem Ausmaß, wie das in Leverkusen der Fall war, wo seine extreme Reaktionsschnelligkeit und seine Entscheidungsfindung noch besser zur Geltung gekommen sind. Und dann wiederum ist man jetzt der Favre-Ära mit ihrer Kontrolle und ihrem vermeintlich laschen Zweikampfverhalten überdrüssig und macht aber auch das wieder an Julian Brandt fest, der aber auch das ja nicht leisten kann. Denn diesmal, wenn ich Julian Brandt hole, dann kann man Erwartungen haben und auch sicherlich in der Summe der Leistungen Erwartungen, die höher sind als das, was er bislang gezeigt hat. Aber sicher nicht, dass der ein Ruhrpott-Malocher-mäßiger offensiver Gegenpressing-Spieler wird, bitte. Entsprechend haben sich diese Missverständnisse auch schon in weiten Teilen auf die Fanschar übertragen, wie das in Dortmund eben so ist. Und warten wir mal ab, wie das aufgelöst wird. Aber ich prophezei mal, Edin Terzic wird das nicht machen. Der wird diesen Knoten nicht aufkloppen können. Und mir graut es schon davon, auch wenn ich total dagegen bin, jetzt schon überhaupt fremde Trainernamen in den Mund zu nehmen, sollte es der Kandidat werden, an dem da kollektiv gebaggert wird von der Dortmund-Fanschar. Denn da ist das Pressing aber auch mal so richtig aggressiv. Da wüsste ich jetzt auch nicht genau, wie das zusammenfinden soll.
Ah, okay, also Rose. Ich habe gerade überlegt, ob es...
Was? Wer?
Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber also man kann über den Dortmunder Kader viel sprechen. Wir könnten auch noch ganz viel über Marco Reus sprechen. Ich halte nur diese Diskussionen ab einem gewissen Punkt für unfruchtbar, weil ich auch das Gefühl habe, im Grunde besteht da eigentlich ein Konsens. Der Grund aber, warum ich jetzt diesen Dortmund-Schwerpunkt auch an diesem Spieltag gemacht habe, ist, dass ich gerne mit dir durchgehen würde, was gerade für Dortmund auf dem Spiel steht. Die Meisterschaft ist mit 8 Punkten Rückstand schwierig zu erringen. Im Grunde kann man dieses Thema jetzt erstmal einklammern. Viel, viel wichtiger ist die Qualifikation zur Champions League. Und da hat man jetzt zwar heute mit dem Sieg gegen Wolfsburg einen ganz, ganz wichtigen Sieg eingefahren. Es kommen aber als nächste Gegner noch Rasenballsport Leipzig, Mainz 05 und Leverkusen. Das heißt, man spielt noch gegen Tabellenplatz 2 und Tabellenplatz 3 in dieser Liga. Das heißt, es ist nicht undenkbar, dass Dortmund rausrutscht aus diesen Rängen. Man kann sich aber natürlich auch reinbeißen. Also das ist jetzt gerade meines Erachtens nach eine ganz, ganz entscheidende Phase in dieser Saison für den BVB. Deshalb würde ich gerne mal einsteigen mit der Frage, welche wirtschaftliche Bedeutung hat denn auch das Erreichen der Champions League angesichts der ja doch immensen Verluste, die man jetzt durch Corona melden musste? Und dadurch, dass der BVB bei der Börse gelistet ist, wissen wir das ja auch viel, viel besser als bei ganz vielen anderen Vereinen. Die Zahlen sind ja durchaus hoch, die man da als Verlust einkalkulieren muss.
Exakt. Also der BVB steht mehr, als man es zurzeit wahrnimmt, glaube ich, an einem Scheideweg. Ich habe das Gefühl, dass die Probleme, so wie sie im BVB-Umfeld diskutiert werden, eher noch so als Luxusprobleme wahrgenommen werden. Es geht darum, mit welchem Stil wir gewinnen wollen, so ungefähr.
Ja, genau.
Dabei sind die Abgründe, die sich da auftun, doch schon existenzieller Natur. Denn wenn das internationale Geschäft verpasst wird, ausgerechnet nun in dieser so kräftezehrenden Corona-Saison, also auch finanziell kräftezehrenden, dann kommt, glaube ich, relativ schnell eine Kettenreaktion in Gang, wo man sich eben diese jungen Spieler wird nicht mehr leisten können. Das aber braucht man, sowohl um sie dann teuer weiterzuverkaufen, als auch um ständig immer diesen Appeal des Ausbilderclubs zu erneuern. Und dann, das ist das Ding. Dortmund hat sich da halt so ein Modell geschaffen, indem sie ein bisschen gegen sich selbst anstrampeln müssen mit dieser hohen Kaderfluktuation, den immer neuen Spielern, die immer wieder mit 100 Millionen Euro Gewinn verkauft werden müssen. Wenn das dann einmal scheitert, sieht es schnell dünn aus. Und wenn ich dann diesen offensichtlich sehr riskanten Weg, den Dortmund da geht, den wir vor 15 Jahren schon mal hatten, auch wenn man da das Stadion noch ausklammern muss, das damals gebaut worden ist, etc. pp. Und viele,
damals
viele
waren, glaube ich, die Gehälter auch noch ein Thema.
Also. Definitiv. Also man ist natürlich solider unterwegs, aber es ist auch nicht risikolos, was Dortmund da tut. Und wenn man das dann noch zusammenfügt mit dem, was wir vorhin besprochen haben, dass da so einige Unklarheiten bezüglich der Frage sind, wen man überhaupt konkret verpflichten will, ob jung oder alt, also eine Unklarheit im sportlichen Konzept, sind da schon viele, viele Variablen, was die Zukunft der Borussia angeht. Daher bin ich auch sehr sanft gestimmt, wenn man jetzt zurzeit gegen einen direkten Konkurrenten wie Wolfsburg eben in so einem ersten, in so einer ersten harten Pressing-Viertelstunde eben Safety spielt.
Ja.
Etc. pp. Und dann eben einen Witzel, den seitlichen Ballschlepper geben lässt und so. Das gefällt mir alles nicht wahnsinnig gut. Ich gucke mir tatsächlich lieber Stuttgart an. Aber ich verstehe durchaus, warum das passiert und bin froh, dass man da zumindest nicht noch über Gebühr weitere Risiken aufmacht in seinem Spiel.
Also um kurz die Zahlen zu nennen, schon in der vergangenen Saison hatte der BVB ein Minus von 44 Millionen Euro und für die laufende Spielzeit geht man von einem Verlust von zwischen 70 und 75 Millionen Euro aus. Man hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/2021 ein Minus von 35,8 Millionen Euro erwirtschaftet. Und das als ein Verein, der ja immer noch Einnahmen aus der Champions League hat, die ganz viele andere nicht haben. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt etwas ein Bedrohungsszenario an die Wand male, aber es gibt schon Szenarien, in denen ich mir vorstellen kann, sollte Borussia Dortmund aus der Champions League rausfallen und im schlimmsten Fall sogar aus den internationalen Plätzen in diesem Jahr, dass da etwas zusammenbricht, was man sich mit ganz, ganz viel Mühe über die letzten Jahre zusammengekauft hat, weil dann eben die ganzen talentierten Spieler, die Champions League spielen wollen, sagen, ach so, das kann ich hier jetzt nicht mehr, ja, dann gehe ich zu XY. Bin ich da vielleicht auch einfach zu, vielleicht hat mich die Arbeit an Elf Leben zu zynisch gemacht, aber ich habe das jetzt einfach, das gab es halt immer wieder, dass es halt einen Konkurrenten gab, der sich zu Bayern etabliert hat, der aber immer ins wirtschaftliche Risiko gehen musste und immer wurde dieser Konkurrent halt dann irgendwann abgelöst. Das waren halt immer so, das waren immer so Phasen von 5, 6 Jahren.
Genau deswegen bin ich auch gar kein, wenn mir bei Twitter folgt, wird die kaputte Platte kennen, die ich da spiele. Deswegen bin ich auch gar kein Freund von dieser einfach mal mehr ins Risiko gehen, dann kann man auch mit Bayern konkurrieren, von diesem Mantra, das da immer gesprochen wird. Denn das Risiko, das Dortmund gehen müsste, um auch nur in Reichweite zu kommen, beziehungsweise können sie gar nicht, so viel Risiko können sie gar nicht gehen. Sie gehen schon fast das Maximum von dem, was halbwegs vertretbar ist. Und wir sprechen gerade darüber, ob es nicht doch nach einer schwächeren Saison, dann zu existenziellen Bedrohungen kommen könnte. Entsprechend sage ich, nein, bitte nicht noch mehr Risiko. Das, was da ist, reicht. Dann Hut ab auch davor, vor diesem Bedrohungsszenario, das ich da durchaus real sehe, wenn jetzt auch nicht besorgniserregend. Dann den Trainer zu dem Zeitpunkt zu entlassen. Wobei ich da gefühlsmäßig sagen würde, richtige Entscheidung, denn Favre hat, glaube ich, das ist eben auch ein Faktor, den man bei den jungen Spielern, bei diesem ganzen Personalkonzept mit betrachten muss, nicht mehr die Begeisterung ausgelöst. Klar, Champions League wird als Einstellungsfaktor immer alles andere ausstechen. Aber Dortmund lebt eben auch so ein bisschen von diesem Vibe eines jungen, frischen Vereins, auch wenn ich jetzt Stunden drüber referieren könnte, warum ich das nicht mehr so sehe, dass Dortmund dieser Verein ist. Aber na, es gibt drei Faktoren: Sprungbrett, Champions League, dann das Stadion, das leer ist, und eine vermeintlich gute Stimmung im Verein. Da sollte man sich schon drum bemühen, dass da nicht alle drei Säulen wegbrechen im Sommer. Sagen wir es mal so.
Also keine offenen Briefe.
Ich würde ungern einen offenen Brief von Watz gelesen, auch nach der 5. Meisterschaft, aber jetzt gerade zur Zeit besonders ungern.
Ja, aber das ist ja auch nochmal ein interessanter Punkt bei Borussia Dortmund, wenn man das größere Bild aufmacht. Also so wie es der FC Bayern geschafft hat, sich von Teilen seiner Fanbase zu verabschieden, einfach weil man im Grunde ja gar nicht mehr an den Fan hier denken muss, sondern es geht ja jetzt nur noch global und alles muss ganz groß sein. In in einer billigen Plagiatskopie davon macht das ja Borussia Dortmund meinem äußeren Anschein nach schon auch, indem man immer mehr Sponsoren mit reinholt, ja jetzt mit der Posse rund um ein Blockchain-Unternehmen, das Fan-Token verkaufen soll an internationale Fans. Ist erstmal schon nur an internationale Fans gedacht, die dann dafür kleinere Entscheidungen im Verein mitbestimmen können. Also wenn du magst, dann hol da auch nochmal kurz die Hörerinnen und Hörer ins Boot, ob ich das so richtig umschrieben habe. Aber nimmst du da auch wahr, dass der BVB sich schon auch entfernt von dem, was er eigentlich immer vorgibt zu sein, nämlich Malocher-Club und aus der Region und anders als die Bayern, sind sie nicht eigentlich genau wie die Bayern, nur halt in der billigeren Variante?
Absolut, ganz genau. Also erstmal, ich muss ehrlich sagen, dass ich dieses ganze Blockchain-Ding nicht so detailliert verfolgt habe, sondern sich da schon so ein defaitistisches Abwinken bei mir, ehrlich, muss ich gestehen, dann gezeigt hat. Insofern würde ich mal sagen, soweit ich es überhaupt verstanden habe, hast du es richtig wiedergegeben. Weiter will ich es auch gar nicht verstehen.
Es gibt einen super Artikel auf schwarzgelb.de, den kann ich sehr empfehlen. Da habe ich auch all mein Licht darüber her.
dass es den gibt, ist mir klar. Ich muss mir aber einen Moment suchen, wo ich die richtige psychologische Verfassung habe, um den zu lesen, weil ich mir sicher bin, dass das schmerzhaft wird. Gerade weil sie mit Sicherheit den Nagel auf den Kopf treffen. Nee, aber ne, genau diese Maßnahme auch, ohne die jetzt zu hoch hängen zu wollen, ich bin sicher, dass die im Sande verlaufen wird, aber das ist genau eines von diesen Missverständnissen in der ganzen, ich nenne es mal Unternehmensführung oder Markenführung, die der BVB da betreibt. Und dann nochmal zurück zu diesem Mir-San-Mir-Konzept, das bei Bayern seit einigen Jahren gelebt hat, das ja mehr als nur ein Slogan ist, sondern tatsächlich ein komplettes Brandkonzept beinhaltet, das die verschiedensten Prozesse im Alltagsleben des FC Bayern zu berühren hat. Da bin ich mir auch an dem Punkt unklar, wo der BVB dahin möchte mit seiner Identität, denn diese Nähe, dieses echte Liebe-Ding, das dann wieder verquickt mit Geschichten wie Kampfgeist und ehrlichem Arbeiterfußball mit Axel Witzel und Jadon Sancho, das findet dann auch seine Ausprägung ja in der Tatsache, dass man Fannähe und User Journeys per Blockchain Token überhaupt, dass man das in denselben Gedankengang packt, das ist ja absurd. Daher genau, ja, ich glaube, der BVB greift einfach nach allem, was in irgendeiner Form profitabel aussieht, weil der Ehrgeiz, dann doch zum FC Bayern aufschließen zu wollen, genauso groß ist wie bei den BVBs aus den Ehren davor und jetzt zumindest aktuell ich nicht mich darauf versteifen würde zu sagen, dass das anders ausgeht mittelfristig. Ja, sie gehen in die Breite. Sie suchen sich Verdienstmöglichkeiten, sowohl in Form von spielerischen Assets wie einem Jude Bellingham und einem Jadon Sancho und so weiter. Sind wir ehrlich, da erwartet niemand beim BVB, dass die länger bei uns spielen. Ganz genauso wie eben auch andere Sponsoring-, Verdienst- und Partnering-Möglichkeiten. Und ja, da erodiert halt die Idee, die man halt von Borussia Dortmund mal hatte, so präzise sie denn war, sag ich mal.
Es ist schon
ein bisschen eher wünschen.
Enttäuschend. Also, oder was heißt enttäuschend? Ich meine, die Situation des BVB ist auch alles andere als einfach. Also ich will jetzt nicht so tun, als ob hier Max Ost irgendwie eine bessere Idee hätte, als holt euch Talente, verkauft die teuer und so könnt ihr irgendwie an dieser Übermacht des FC Bayern drankommen. Also nur nochmal, weil man das einfach nie vergessen darf. Die Personalausgaben vom FC Bayern in der Saison 2019, 2020, das sind die Zahlen, die die DFL rausgegeben hat, die offiziellen Zahlen. Der Personalaufwand der Bayern ist so hoch wie der von Leverkusen und Dortmund zusammengerechnet. Und das sind Platz 2 und Platz 3 in dieser Tabelle. Also, dass die Situation eine höchst schwierige und komplexe ist für einen Verfolger, der irgendwie versuchen will, mit denen mitzuspielen, das ist mir schon klar. Aber es ist halt schade zu sehen, dass so viel von dem, was Borussia Dortmund schon ausgezeichnet hat, nämlich auch eine Identifikation, die man auch mit den Spielern in der Mannschaft haben kann, dass das dann halt doch willentlich damit auch verloren geht, weil ich bei ganz vielen Spielern im Grunde ja schon sagen kann, naja, die sind ja, wie lange wird er jetzt für uns spielen, der Erling? Ich finde ihn mega geil. Erling Haaland hat einen der besten Abschlüsse überhaupt. Aber wie lange sehe ich den noch bei Dortmund? Das wird für mich wahrscheinlich nie ein Dortmund-Spieler sein, weil der spielt halt in 2 Jahren oder in einem Jahr bei einem noch größeren Verein als Dortmund und dann wird er da seine Karriere machen. Und das ist halt einfach ein bisschen schmerzhaft zu sehen, ohne dass ich jetzt wüsste, wie das besser gehen sollte, weil die Situation schwierig ist. Aber meiner Meinung nach geschieht genau das gerade mit BVB.
Exakt. Und na, ich sag mal, die historischen Showcases, die wir gerade angerissen haben, der anderen Verfolger der BVBs anderer Ehren, die sich durchs ständige Fahren im roten Drehzahlbereich alle am FC Bayern oder vielmehr an ihrem eigenen Ehrgeiz übernommen haben. Da fehlt mir halt dann bei den Showcases, die es gibt, die alle gleich verlaufen sind, und auch eine, eine Analyse der finanziellen Situation, die ja selbst uns von außen qua der Gesellschaftsform des BVB einigermaßen möglich ist und dann den internen Entscheidern noch, die werden die Infos, die wir haben, auch haben. Da fehlt mir halt dann so ein bisschen, klingt jetzt wahnsinnig verstiegen, aber so ein Punkt, wo du halt als Unternehmer sagst, warum mich nach was strecken, was nahezu unerreichbar ist rechnerisch, zu dem Preis, dass ich die Frage, wer oder was ist eigentlich der BVB für mich, immer schlechter beantworten kann. Na, denn wenn man ehrlich ist, ist seit dem Ende der Klopp-Ära beim BVB zwar eine große personelle Fluktuation und auch ein großer Wechsel der strategischen Konzepte, gefühlt alle 12 bis 18 Monate, was den Kader angeht, aber doch, wenn man die Erfolge anschaut, Stillstand zu einem immer höheren Preis. Und die Frage ist eben, wie lange man dann noch im roten Drehzahlbereich mitfahren will, bevor man vielleicht mal auf eine Strategie einschränkt, dass man eher Richtung RB Leipzig schaut oder Richtung Wolfsburg oder Richtung Leverkusen, die auch alle einigermaßen gute Gehälter zahlen können, die näher am BVB sind als der FC Bayern und dann noch wenig überraschend sportlich näher am BVB sind als der FC Bayern. Und da würde mir, auch wenn das die Fans ungern hören werden, die alle paar Jahre mal eine Meisterschaft zu brauchen scheinen, da fehlt mir der Sicherheitsansatz eines Axel Witzel.
So. Eieiei, war das jetzt ein deprimierendes BVB-Segment? Das tut mir leid, liebe Dortmund-Fans. Entschuldigung. Aber man sieht, ich schleppe BVB-Frust mit mir rum. Und das sagt doch schon alles. Ich bin doch gar nicht der frustriert sein sollte. Deswegen. Aber ich kann es einfach nicht. Es ist einfach so, mein Gott, jetzt werden die Bayern oder Leipzig Meister. Nee.
Ja.
Ich gehe jetzt nicht diese Straße entlang, da wird es nämlich noch deprimierter. Aber es ist ja auch erst der 14. Spieltag. Also Dortmund darf jetzt sehr gerne alle Spiele gewinnen und dann ist man ja auch wieder an Leverkusen dran, punktgleich Minimum, und an Leipzig auch dran. Also das ist alles im Bereich des Möglichen. Ich möchte jetzt hier nicht sagen, ich würde wissen, wie es ausgeht. Aber es ist halt wirklich gerade eine völlig brisante Situation und ich habe das Gefühl, dass aus welchen Gründen auch immer das gerade eigentlich gar nicht so wirklich thematisiert wird, obwohl ja sonst viel, viel kleinere Konflikte viel lauter thematisiert werden bei Borussia Dortmund. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so ganz, aber gut.
Ich auch nicht. Gut, vielleicht ist das auch der Tatsache geschuldet, dass wir hier von einer AG reden, die nochmal anders im Corporate-Bereich kommunizieren muss oder möchte vielleicht als andere Fußballvereine. Was mich aber, wie gesagt, bedenklich stimmt, ist die Tatsache, dass das auch im Umfeld überhaupt nicht aufgenommen wird. Es muss ja jetzt nicht zwingend jedes Thema vom BVB angestoßen werden, um dann im Fankreise eines zu werden. Aber auch da wird eher in Richtung Bayern geschaut und das herrscht so ein bisschen so eine, ja, was willst du denn machen, Mentalität. Man muss ja versuchen, nach oben zu kommen. Ja, ich will natürlich um Gottes Willen jetzt hier nicht in einem Podcast erzählen, der BVB muss die nächsten 10 Jahre schauen, dass er Dritter, Vierter wird. Aber gerade die aktuelle Situation mit ihren speziellen Gegebenheiten ist keine, wo man sich so strecken sollte, dass es im Rückgrat knackt.
Vielleicht machen wir es an der Stelle dann einfach zu. Aber das erklärt ganz gut, warum ich jetzt über den BVB sprechen wollen würde. Die nächsten Gegner vom BVB habe ich ausreichend genannt. Der VfL Wolfsburg wird auch noch Spiele spielen in den nächsten Wochen. Und zwar an der Alten Försterei beim 1. FC Union Berlin. Das ist dann ein direktes Duell mit dem punktgleichen Fünftplatzierten, der VfL Wolfsburg ja aktuell auf Platz 6. Und danach spielt Wolfsburg noch gegen Leipzig und auch gegen Mainz 05, genauso wie Borussia Dortmund. Das alles wird am 15., dem 16. und dem 17. Spieltag passieren und auch dann wird es wieder Schlusskonferenzen geben. Diese Schlusskonferenz jetzt aber von uns dreien hier, die neigt sich ihrem Ende zu und ich kann mich nur sehr herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch in diese Spiele einzuarbeiten. Es war nicht immer schön, aber ihr habt, wie immer wart ihr tolle Gäste. Ganz herzlichen Dank an Alexandra Odenthal vom Eintracht Frankfurt Podcast, die @odoratio auf Twitter, wobei du da nicht mehr so aktiv bist, ist mir aufgefallen.
Ja, das hat in den letzten 2 Jahren arg nachgelassen, da hast du recht.
Das darf ja jeder machen, wie er möchte, aber danke, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
Immer wieder gern.
Und danke an David Theiss. Ihr könnt ihn lesen unter anderem auf 90plus.de, die 90 als Ziffer, das Plus logischerweise als Wort. Und als @David_Theiss ist er auch sehr aktiv auf Twitter. Danke dir, David, dass du mit dabei warst.
Immer, immer gerne. Und ich nehme natürlich für all meine Kritik am BVB jede Form von Geflame und Kritik auf Twitter gerne entgegen. Also leitet das gerne an mich weiter und nicht an den Rasenfunk.
Naja, das sind wir mal gespannt.
Ich bin's gewohnt.
Was da kommt. Vielleicht werden wir alle Lügen gestraft. Ich habe noch 3 Podcast-Empfehlungen für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Zum einen, das Rasengeflüster ist zurück. Der Podcast von Sebastian Schuppan unter anderem und Jens Umbreit natürlich. Sie haben nochmal 2 Folgen aufgenommen, denn nachdem jetzt Sebastian Schuppan, den ihr natürlich aus dem Rasenfunk-Tribünengespräch schon kennt, Sportdirektor geworden ist bei seinen Würzburger Kickers, wird das ein bisschen schwieriger mit einem wöchentlichen Podcast. Aber es gibt nochmal 2 Folgen. Die aktuelle ist The Final Countdown. Da blicken sie nochmal auf die Karriere von Sebastian zurück und tun das im Grunde so ein bisschen anschließend an das Rasenfunk-Tribünengespräch. Deswegen sollte sich das für euch sehr lohnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dann habe ich noch 2 absolute Podcast-Klassiker, die ich jetzt endlich mal hören konnte rund um Weihnachten herum. Zum einen war eine der besten Folgen von Reply All, die es in der jüngeren Geschichte gab, The Case of the Missing Hit. Da geht jemand einem Ohrwurm, den er hat, hinterher, komponiert auf Grundlage des Ohrwurms, lässt er das Lied nochmal neu einspielen und sie suchen dann dazu den Interpreten und fragen sich, wie kann das sein, dass ein Mensch einen Ohrwurm hat, eines ganz alten Liedes und das heutzutage nirgendwo mehr zu finden ist. Eine tolle Folge, Reply All, The Case of the Missing Hit, und dann noch ein weiterer Klassiker von This American Life, 129 Cars. Da wird eine Autoverkäuferriege begleitet, wie sie 129 Autos in einem Monat verkaufen sollen. This American Life, sowieso einer der besten Storytelling-Podcasts aus den USA, ganz großes Vorbild auch für solche Formate wie Elf Leben. Die Links zu diesem Podcast packe ich in die Shownotes und wir hören uns, liebe Hörerinnen und Hörer, nach dem nächsten Bundesligaspieltag. Bis dahin, macht's gut und passt auf euch auf. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.